Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Im Namen von La Rouge Pack möchte ich Sie alle begrüßen. Und ich denke, viele von Ihnen, die hier versammelt sind und die übers Internet zuhören, werden die Ironie verstehen, dass es genau ein Jahr her ist, seitdem Herr La Rouge eine ganz ähnliche Präsentation gab, in der er ohne jeden Vorbehalt erklärt hat, dass der Finanzzusammenbruch nicht im Begriff war, stattzufinden, sondern schon stattgefunden hatte. Als Herr La Rouge das sagte, dachten viele, das sei eine sehr radikale Aussage, die vielleicht nur Polemik sei. Aber die Entwicklungen haben ihn bestätigt. Hier sind wir heute ein Jahr später. Und keine der Lösungen, die Herr La Rouge vor einem Jahr vorgeschlagen hat, wurden angenommen. Und sehe man, wo wir uns heute befinden. In der vergangenen Woche allein haben wir das Versagen, den Zusammenbruch einer großen Bank erlebt. Ich glaube, heute sind in der ganzen Welt Leute aufgewacht mit der Nervosität über Kurseinbrüche bei der Wachovia Bank. Und viele der führenden Wirtschaftswissenschaftler in der ganzen Welt wissen, dass wir uns im Griff einer Krise befinden. Und gleichzeitig befinden wir uns in einem Präsidentschaftswahlkampf in den USA, wo die zwei scheinbar offensichtlichen Nominierten, Obama und McCain, scheinbar überhaupt nichts zu dieser Krise zu sagen haben. McCain sagt, ach, Wirtschaft war nie mein starkes Fach. Und was Obama betrifft, machen seine Handlungen, seine Aktionen seit Juni selbst seinen nächsten Verbündeten große Sorgen. Trotz der Tatsache, also ist beispielsweise seine Politik auch gegenüber China, obwohl er ja scheinbar alle ethnischen Gruppierungen sozusagen in seinem in seiner Herkunft hat, außer der chinesischen. Und Herr La Rouge kommt wieder mal an dieses Podium mit sehr konkreten Vorschlägen und Lösungen, um soziales Chaos abzuwenden, um in den USA und Europa diejenigen vielleicht anzusprechen, die dort vielleicht einen viel größeren Appetit für diese Lösungen haben, eine viel größere Bereitschaft zuzuhören als noch vor einem Jahr. Ich, für meinen Teil, bin sehr gespannt zu hören, was Herr La Rouge zu sagen hat. Bitte heißen Sie mit mir Lyndon La Rouge willkommen.
Thank you. Vielen Dank. Thank you.
Das Erste, was geklärt werden muss, ist, dass das internationale Finanzsystem gestorben ist und sich nie erholen wird. Die einzige Möglichkeit, die es jetzt gibt, um ein Ersatzsystem zu schaffen, das auf den Prinzipien der Begründung und Gründung des US, nicht nur Wirtschaftssystems, sondern der US-Verfassung aufbaut. So wie das also besonders von Alexander Hamilton definiert worden ist. Wenn man nicht versteht, womit man da zu tun hat mit Alexander Hamilton, dann ist es gleichbedeutend damit, dass man sagt, es wird keine Zukunft geben. Letztes Jahr habe ich also in Schritten vorgeschlagen, in drei Schritten, drei spezifische Lösungen vorgeschlagen, die erstmal keine Heilung sind für das Problem insgesamt, aber die als unmittelbare Schritte damals und noch viel mehr jetzt auch gebraucht würden. Ohne diese drei Schritte wird es keine Zukunft für die USA und auch die Welt geben. Wir haben es hier nicht mit einer Depression zu tun. Was uns hier entgegenkommt, ist eine allgemeine Zusammenbruchskrise. Es ist eine Krise, in der Geld aufhört zu existieren. Sogenannte Finanzanlagen werden nicht mehr existieren. Das evaporiert, das löst sich in Luft auf. Es ist ein Typ von Krise, die in diesem Ausmaß im 14. Jahrhundert in Europa stattfand, im damaligen sogenannten dunklen Zeitalter, wo die Hälfte der bewohnten Städte und Gemeinden verschwunden ist und etwa auch ein Drittel der Bevölkerung einfach gestorben ist. Erst mit der Renaissance gab es den Anfang einer Erholung für die Menschheit. Womit wir heute zu tun haben, das ist eine Krise, die sehr ähnlich ist, wenn auch unter ganz anderen historischen Umständen. Es ist viel schlimmer heute, aber von derselben generellen Art. Ohne eine dramatische Lösung. Wir brauchen eine dramatische und umfassende Lösung.
Into effect immediately, not by experimenting back and forth, but by putting the system in with force.
Wir wollen nicht hin und her experimentieren, without that, those measures, sondern konkrete Lösungen umsetzen. Und ohne diese wird es also keine Möglichkeit geben, dass die Zivilisation überlebt. Denn wir haben hier, wovon wir hier sprechen, das ist wahrscheinlich eine umfassende Depopulierung des Planeten, Entvölkerung, etwas, wovon das also Al Gore und Prinz Philip von England auch wollen. Vergessen Sie nicht, Al Gore, das ist ein Lakai für Prinz Philip, von Prinz Philip. Der Al Gore ist so eine Art moderner Aaron Burr. Waren beide mal US-Vizepräsidenten und sie sind beide Verräter an den USA, und zwar auf Seiten der britischen Monarchie. Und dieser Prinz, Philip, hat verlangt, dass die Menschheitsbevölkerung von 6,5 Milliarden auf weniger als 2 Milliarden reduziert wird, und zwar rasch. Al Gores gesamte Karriere ist diesem Ziel gewidmet. Und er ist damit ein Handlanger Prinz Philips, ein britischer Agent, genau wie Aaron Burr, der Verräter. Er ist implizit ein Verräter. Und er versucht, sich in die US-Präsidentschaft hereinzubewegen, und zwar so dann, wenn Obama zusammenklappt. Um nochmal auf das zu blicken, was ich vor einem Jahr vorschlug. Zuerst mal, alle regulären, normalen Banken müssen durch die US-Bundesregierung in Schutz genommen werden, damit die Türen dieser Banken offen bleiben, damit sie nicht geschlossen werden und damit die Funktionen, für die diese Banken wichtig sind, bezahlt werden und die anderen nicht. Gleichzeitig wird es keinen Massenrauswurf von Leuten aus ihren Häusern geben, weil sie ihre Hypotheken nicht bezahlen können. Sondern dieses ganze System wird unter Bankrottschutz der Regierung gestellt und es wird keine Zwangsräumungen geben. Ich meine natürlich nicht in allen Fällen, sondern wirklich da, wo es wichtig ist, wo das auch in Masse passiert. Das ist also der erste Schritt. Man muss wirklich so denken. Es geht darum, die Menschen zu schützen. Und Menschen leben in Häusern oder in Wohnungen. Ich meine, einige unserer Jugendlichen leben in sehr merkwürdigen Plätzen. Und neue Wohnmöglichkeiten werden also ständig erfunden. Aber wir werden hier keine Gemeinden dicht machen, durch Schließung der lokalen Banken, von denen diese Gemeinden abhängen. Diese Banken werden offen gehalten. Das gilt allerdings nur für bestimmte Banken. Und zwar Sparkassen, Sparbanken und diejenigen, die also auch auf der Bundes- und auch der Bundesstaatenebene in den USA in diesen Prozess involviert sind. Ja, das heißt also, Haushalte und Banken müssen geschützt werden. Das ist notwendig. Ja, es ist im ganzen Land vorgestellt worden und ist blockiert worden durch die Führung der Demokratischen Partei. Durch dieselben Leute, die also zumindest für eine gewisse Zeit sehr enthusiastisch für Barack Obama waren. Und wir sehen jetzt die Resultate. Die Zwangsräumungen, die rasant ansteigen, ganze Gemeinden, die dicht gemacht werden. Das heißt, wir haben hier eine Bedrohung für die kontinuierliche Weiterführung und Weitererhaltung unserer Gemeinden. Natürlich, viele Arbeitsplätze gehen verloren, weil die Banken, die diese Arbeitsplätze bereitgestellt hatten, dicht machen. Also die Rate dieser Zwangsräumungen, die hier stattfinden, nicht nur in den USA, sondern weltweit, sind unvorstellbar. Und jetzt ist ein ganzes Jahr vergangen, seitdem ich das vorschlug, und nichts ist gemacht worden. Obwohl Städte und städtische Gemeinden meinen Vorschlag aufgegriffen haben und verlangt haben, dass er umgesetzt wird. Es ist nicht gemacht worden. Der US-Kongress unter Führung Nancy Pelosis hat diese Initiative komplett blockiert. Pelosi ist auf der falschen Seite. Ja. Und sie sollte auf eine andere Seite wechseln, nämlich auf die Außenseite, raus aus dem US-Repräsentantenhaus. Ja. Hier ist nichts gemacht worden, um die Banken zu schützen. Nehmen wir doch mal einen der jüngsten Fälle. Bank of America, Countryside. Bank of America wurde gesagt, dass Countryside, eine andere Bank, Countrywide, geschluckt werden sollte. Also eine Leiche. Wir zerstören Banken, die gerettet und geschützt werden sollen, indem wir ihnen diesen Kram herunterwürgen. Statt eben solche Hypothekenbanken und andere einfach dahin gehen zu lassen. Wir brauchen die sowieso nicht. Das ist nicht passiert. Es gab noch zwei weitere Vorschläge, die zu meinem Paket dazugehörten. Der erste, das war, dass wir ein zweigleisiges Kreditsystem brauchen. Ich weiß nicht, ob Hank Paulson das Wissen hat oder den Schneid hat, die Sache anzugehen. Ich glaube nicht, dass er das Wissen wirklich besitzt. Er mag also eine gewisse Neigung haben in dieser Richtung, aber bisher ist nichts von ihm gekommen. Er ist so halb kompetent, aber nicht völlig kompetent. Ja. Und der ist Finanzminister. Und ich glaube nicht, dass er oder irgendjemand anders, der also Autorität hat in Washington, den Schneid hat, das zu tun, was ich hier vorgeschlagen habe. Nämlich die Schaffung eines zweigleisigen Kreditsystems. Mit anderen Worten, es geht darum, dass die Standardzinsrate für den Bankenhandel insgesamt 4%, bei 4% liegen muss. Und es geht hier nicht einfach nur um Zinsen, sondern wir sind in einer Situation, wo unser Feind, und zwar ähnlich wie in der Zeit von Aaron Burr, das gute alte England, hat ein System aufgebaut hat in Europa, unter welchem England die höchsten offiziellen Zinsraten hat. In Europa selbst, auf dem Kontinent, gibt es leicht niedrigere Zinsraten. In den USA sind wir jetzt bei 2% und es geht weiter abwärts. Und das ist völlig verrückt. Diese Manipulation hat folgenden Effekt. Die Briten haben vor, Britannien hat vor, die USA zu zerstören. Und viele Kräfte in Europa wirken daran. Super, das wird die USA zerstören. Und das ist die 2% Zinsrate hier. zerstört die USA. Denn was hier passiert, ist ein Abfluss von Finanzkapital aus den USA und aus dem US-amerikanischen Bankensystem. Ich bin sicher und habe es mir zur Aufgabe gemacht, Britannien hier zu besiegen, indem ich eine Zinsrate von 4% im gesamten Federal Reserve System durchsetze. Denn dieses Geld wird von Parasiten benutzt, und zwar nicht für Investitionen, denn zum Beispiel auf dem europäischen Kontinent ist es gar nicht erlaubt. Gibt es allerdings eine 4% Zinsrate in den USA, dann bedeutet das, dass man sein Finanzkapital in diesen Banken behält, anstatt es also aus den Banken irgendwie auf die Straßen befördert. Es geht darum, dass das Finanzkapital auch als leihbare Anlagen in den Banken bleiben, die also zu 4% oder mit dem entsprechenden Schutz und der Unterstützung der Regierung zu 1-2% vergeben werden können. Und das geht darum, dass wir dieses System nicht einfach so aussaugen können.
Ja.
Wir brauchen keine 5% Zinsrate, wie das bei den Briten gemacht wird. Es geht darum, dass wir in unserem Land investieren müssen. Das ist dringend notwendig. Das heißt, wenn wir Kredit in den Banken haben, dann werden wir das nicht einfach aus den Banken rausreißen. Und die Federal Reserve System Banken und die Töchter und so weiter dieser Banken, die sollen ihre Anlagen und Rücklagen in den Banken haben. Und für spezifische Projekte.
To make the economy grow and to solve some of the problems. That's a defensive measure. It's not a solution. It's a defensive measure.
Das ist eine Verteidigungsmaßnahme, eine Defensivmaßnahme, keine Lösung bisher. Roosevelt hat das auf seine Art unter ganz anderen Umständen auch schon mal gemacht. Wir brauchen ein Wachstumsprogramm, und zwar jetzt. Und zwar ein physisches Wachstumsprogramm. Kein Finanzwachstum, sondern physisches Wachstum muss erschaffen werden. Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze. Es gibt hier Gemeinden, die zusammenbrechen. Die Gesundheitsversorgung bricht zusammen. Wir brauchen greifbare Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen, die physisches Kapital aufbauen. Das ist, was wir jetzt brauchen. Wir müssen unsere Beschäftigungsraten, besonders in der Produktion, vergrößern. Wir brauchen Arbeit. Und zwar signifikant. Wir müssen im Grunde einfach sagen, das Bankensystem steht jetzt unter Schutz. Das Federal Reserve System ist bankrott. Na und? Das System der Federal Reserve ist nicht die US-Regierung, sondern das ist eine zugelassene Bank oder ein zugelassenes Banksystem. Und dieses System wird von der US-Bundesregierung unter Bankrottschutz genommen und wird dann so funktionieren wie ein ganz normales Bankensystem, und zwar untergeordnet dem US-Finanzministerium. Ja, hier wird also durch die US-Regierung und das US-Kreditsystem Schuld geschaffen, Kredit geschaffen. Das wird nicht direkt durch die Regierung passieren, aber im Auftrag der Regierung, um die entsprechenden Investitionen zu erzeugen, die wir brauchen. Europa, unter Maastricht, Mittel- und Westeuropa, Europa ist es nicht gestattet, irgendeinen dieser Schritte zu unternehmen. Und das ist ein britischer Trick. Das heißt, aus Europa wird es nicht kommen. Europa ist dazu nicht in der Lage, solange Europa unter der Maastricht-Diktatur bleibt. Wir sind frei, wenn wir diesen Idioten im Weißen Haus loswerden oder entsprechend kontrollieren. Hier geht es um eine Defensivmaßnahme zum Schutz des US-Bankensystems, um den relativen Wert des US-Dollars als Weltleitwährung zu stabilisieren. Und unsere Freunde in China würden darüber sehr, sehr, sehr glücklich sein, denn die sind gerade dabei, alles zu verlieren. Wir werden allerdings den Wert des US-Dollar stabilisieren. Wir müssen das tun, denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir sterben. Es gibt natürlich das Problem, dass viele Leute sagen, ja, ich würde das ja gerne machen, aber das ist so riskant und so ein Riesending. Ja. Aber da muss man schon sagen, Moment mal, du sagst ja den Leuten gar nicht, was gesagt werden muss.
Ja.
Das Schiff sinkt und wir sollten runter da. Ja? Hier wird nicht um eine neue Präsidentensuite auf der Titanic verhandelt. Das Ding geht unter. Ja? Wollen Sie damit gerne untergehen?
Ja?
Wenn Sie das nicht wollen, dann ab in das Rettungsboot hier und zwar sofort.
Ja.
Und jetzt erzählen Sie mir bitte nicht, es wäre zu angsteinflößend und so. Denn wovor man Angst haben sollte, ist das sinkende Schiff und nicht das Rettungsboot. Und was ich hier vorschlage diesbezüglich, ist eine ganze Flottille, eine ganze Flotte aufzubauen von Rettungsbooten, um den US-Dollar zu retten. Und ich denke, wir können den Wert des US-Dollar relativ in kurzer Zeit 20-30% nach oben bekommen. Ja? Wir schulden denen eine ganze Menge in Dollar. Und dieser Dollar kollabiert, und das ist nicht gut. Wir müssen den US-Dollar verteidigen. Das ist wichtig und notwendig für uns und für die Welt. Und da gibt es kein, oh, das ist angsteinflößend. Nein, 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 die untergehende Titanic, das ist angsteinflößend. Ja, man kann sich um ein Rettungsboot mal ein bisschen Sorgen machen, aber das ist auf jeden Fall die bessere Option. Und jeder halbwegs intelligente Mensch wird das auch erkennen. Die dritte Sache. Das kann nicht ewig weitergehen so. Wir können den US-Dollar verteidigen und auch dafür sorgen, dass der US-Dollar-Wert um 20-30% anwächst, und zwar in relativ kurzer Zeit. Aber es bedarf noch eines weiteren Schrittes. Und das wird etwas knifflig. Ja. Das ist also der Punkt, an dem man Obama dann wirklich vor die Tür setzen muss. Wir brauchen einen Präsidentschaftskandidaten in den USA. Und da können wir nicht bis November warten. Irgendwann in der unmittelbaren Zukunft brauchen wir einen führenden Kandidaten in den USA, der bestätigt, dass getan wird, was ich hier vorgeschlagen habe. Das heißt, dass die USA den Regierungen Russlands, Chinas und Indiens vorschlagen muss, dass diese vier großen Nationen übereinstimmen, um ein Komitee zu schaffen, eine Mächteallianz zur Schaffung eines Finanz- und Kreditsystems mit festen Wechselkursen international. Die Art von System, die Roosevelt 1944 beabsichtigte und nicht, was Truman 1945 tat. Denn Roosevelts Intention, seine Absicht 1944 war, den Kolonialismus auf der Welt zu beenden, besonders den britischen Kolonialismus. Und Roosevelt sagte das wiederholt, sehr deutlich, zu Churchill. Er sagte ihm, Winston, wenn dieser Krieg vorbei ist, wird es euer Imperium nicht mehr geben. Wir werden auch keine Kolonien mehr haben. Diese Menschen werden befreit werden. Sie werden ihre eigenen Regierungen bilden. Und Imperium hat sich dann erledigt. Und wollten wir das tun? Ja, wir hatten die größte militärische, aber auch vor allen Dingen Produktionsmaschinerie, die Welt jemals gesehen hat. Was also die Deutschen damals in Hunderten von Pfund produzieren konnten, produzierten wir tonnenweise. Wir haben die Leute auch von den Straßen teilweise aus den Wäldern geholt, 16 Wochen trainiert. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was man als eine Armee wirklich empfehlenswert nennen kann. Aber jeder, der Dienst leistete in der Armee, hatte Tonnen von logistischer Unterstützung hinter sich. Und mit diesen Tonnen von logistischer Unterstützung haben wir den Krieg gewonnen. Zusammen mit anderen Leuten, die also kooperierten. Aber es war vor allen Dingen die Tonnage, es war das schiere Produktionsvolumen, was Adolf Hitler besiegt hat. Tonnen von Material. Das heißt, wir hatten die größte Produktionsmaschine, die es in der Welt je gegeben hat. Die ist zum großen Teil für militärische Zwecke aufgebaut worden. Aber und all diese Dinge, die also für den militärischen Zweck hergestellt worden waren, haben natürlich auch eine Funktion. Brücken, Maschinen, Werkzeugmaschinen und so weiter, die also genauso Kriegsmaterial wie eben auch einen Friedensaufbau leisten konnten. Und Roosevelts Absicht war, wenn der Krieg vorbei ist, Winston, das war in Casablanca, dann wird es euer System nicht mehr geben. Und er hat einen Plan vorgelegt für die Entwicklung Afrikas. Es wird in Afrika keine Kolonien mehr geben. Wir werden diesen Menschen helfen, unabhängig zu werden, unabhängige Nationen. Wir werden mit ihnen zusammenarbeiten und wir werden euer Imperium erledigen, Winston. Das Problem war, dass Roosevelt starb und Truman ein Handlanger war für die Briten. Was Churchill also tat, war, in eine Allianz zu gehen mit Truman, und die Briten standen dahinter, und sie haben sich entschlossen, präventiven Nuklearkrieg gegen die Sowjetunion zu führen. Warum? Um Roosevelts Absicht zu zerstören. Roosevelts Absicht war, China, Russland und die USA, die führenden Mächte der Welt waren damals, die in ein System von Zusammenarbeit zu bringen, um eine vom Krieg zerstörte Welt wieder aufzubauen. Ja, was tut man denn, um so eine Absicht zu zerstören? Man fängt natürlich wieder einen Krieg an. Ja. Und so ging es dann los mit Truman. Um was aufrechtzuerhalten? Das britische Imperium. Anstatt also die britischen Kolonien zu eliminieren, haben die Briten also mit Trumans Unterstützung die Reinstallierung von Truppen in vormaligen Kolonien sichergestellt. Japanische Soldaten, die also in Gefängnissen waren in Indochina, sind aus diesen Camps rausgeholt worden, haben ihre Waffen wiederbekommen und sind wieder in die Mandschurei reinmarschiert nach Indochina. Und das Ho Chi Minh zum Beispiel war ein Freund der USA, ein Freund Roosevelts. Ja? Und wir haben diese Freunde in Feinde verwandelt, Alliierte in Feinde verwandelt. Wir haben den Holländern geholfen, dasselbe durchzuziehen.
Ja?
Mit der Freiheit Indiens, aus der Freiheit Indiens haben wir eine Katastrophe gemacht. Ein Jahr, nachdem ich Indien verlassen hatte damals als Soldat. Das heißt, unter Truman haben wir systematisch Roosevelts Absicht zerstört. Roosevelts Absicht war, unsere große Produktionsmaschine, diese Waffe zu benutzen, um die unterjochten Völker zu befreien und dadurch die Welt von dem verdammten britischen Imperium zu befreien. Und Truman wiederum war mit den Plänen des britischen Imperiums liiert. Und das hat uns in den Kalten Krieg gebracht. Das hat uns die Kommunistenjagd, die Hexenjagd in den USA eingebracht. Diejenigen, die zwischen 1945 und 1958 geboren worden sind, sind intellektuell vollkommen degeneriert worden durch den Kongress für kulturelle Freiheit und ähnliche Operationen, die damals in den USA gemacht wurden. Daher kommen die 68er. Das ist ein Produkt derselben Entwicklung, die also in Frankreich unter Napoleon III. Stattgefunden hat. Man kannte das damals als Synarchismus. Und bei den 68ern, die also jetzt heute zwischen 50 und 65 Jahre alt sind, sind eigentlich Synarchisten, Faschisten. Und das ist die Wählerschaft Al Gores. Das ist die sogenannte Umweltschutzbewegung. Das ist also synarchistisch ganz genauso wie aufgebaut unter Napoleon III., was dann über die Zeit ins 20. Jahrhundert hinein zur Bewegung des Faschismus geworden ist. Das ist hier das Problem. Was wir also tun müssen, ist zu erkennen, dass Roosevelt die produktiven Kräfte der USA, und das war, also die USA waren damals, was also Finanz- und wirtschaftliche Macht anging, die größte Macht, die je existiert hat. Roosevelts Absicht war, diese Macht zu nutzen, um die Welt vom Imperialismus zu befreien. Um denjenigen Staaten, die noch Staaten werden sollten, dazu zu helfen, diese Freiheit zu erlangen und ein Weltsystem souveräner Nationalstaaten aufzubauen. Damit wären Imperien eliminiert gewesen, besonders das britische. Und bis an den heutigen Tag, seitdem Franklin Roosevelt gestorben ist, sind all die höllischen Erlebnisse, die wir gehabt haben, in den letzten 60 Jahren, Auswüchse der Pläne des britischen Empire. Für uns ist es wichtig, die Absicht Franklin Roosevelts wieder aufzunehmen. Eine Absicht, die einigen Leuten damals, also genügenden Leuten, sehr, sehr klar gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Also eine Allianz zwischen souveränen Nationalstaaten aufzubauen, um diesen Planeten und diese Welt managen zu können und Imperien zur Geschichte werden zu lassen. Uns selbst also der Mission des Friedens von Westfalen zu widmen, das ist wichtig. Und da geht es nicht unbedingt nur darum, Krieg zu beenden. Manchmal muss man Kriege führen. Die Wichtigkeit in einer Nation liegt nicht darin, Kriege führen zu können. Kriege sind schreckliche Dinge. Einige der 68er verstehen das nicht. Deswegen schicken sie auch immer Leute weiter und weiter in diese Hölle im Irak, weil sie nicht verstehen, was Krieg bedeutet. Krieg ist etwas, was man tut, wenn es notwendig ist, und zwar so schnell und so kurz wie möglich. Und man macht alles, um den Krieg möglichst schnell zu beenden. Das Ziel der Souveränität ist also nicht, zur Kriegsmacht zu werden. Man muss schon in der Lage sein, seine eigene Nation zu verteidigen. Darum geht es. Aber nicht zur Kriegsmacht zu werden oder zum Imperium. Auf diesem Planeten leben Völker verschiedener kultureller Hintergründe. Wir agieren und existieren innerhalb unserer Kultur, um in der Lage sein zu denken, um kommunizieren zu können, um also eine Bevölkerung auch zu vereinigen mit einer gemeinsamen Kultur und dann mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele der Menschheit festzulegen. Und ich werde also eins davon hier nochmal diskutieren. Das ist etwas, was wir schon 1648 hätten gelernt haben sollen. Das Ziel und der eigentliche Sieg liegt nicht im Krieg, sondern im Frieden. Dass man die Menschen nämlich davon abbringt, sich gegenseitig umzubringen und dazu bringt, miteinander zu arbeiten. Und indem man Unterschiede in den Kulturen zum Beispiel als zur Basis einer gemeinsamen Kultur macht und nicht zum Kriegsgrund. Und durch minimalen Aufwand, minimale Konflikte muss diese Art von internationaler Ordnung auch verteidigt werden. Das heißt also, anstatt, ich kann Ihnen natürlich sagen, wer hier der Feind ist.
Das
ist der Union Jerk. Es gibt auch andere Feinde. Aber wie überwinden wir diesen Feind? Indem wir sie schlagen? Nein. Eroberung wird nicht in den Sieg führen, sondern wir müssen sie davon abbringen, Feinde zu sein. Und wie wurde das geschafft? 1648. Es wurde durch den Frieden von Westfalen erreicht, indem man den Vorteil des anderen über den eigenen stellte. Und wenn Menschen und Völker das tun, dann gibt es ein System für Zusammenarbeit. Das war der Westfälische Frieden, das war Roosevelts Absicht, ein globales westfälisches System zu schaffen. Die führenden Nationen damals, die USA, die Sowjetunion und China, die also durchaus sehr ernsthafte Konflikte miteinander hatten, dennoch aber diese Nationen zusammenzubringen, indem jede Nation zum Vorteil der anderen arbeitet, für die gemeinsamen Ziele. Heute sind wir an einem Punkt, wo es ein Projekt gibt, was wirklich darstellend ist für das, was nötig ist heute. Wie die USA zum Beispiel die Konföderation, die Südstaaten, besiegt haben. Wir hatten hier ein Konzept transkontinentaler Eisenbahnen entwickelt. Und das ist als eine technologische Fähigkeit entwickelt worden, die den Inlandswasserwegen überlegen war. Was also, mit anderen Worten, was Karl der Große getan hatte in Europa, unter seiner Regierung sind die Flüsse Europas identifiziert worden. Und dann hat er ein System beschrieben, der Entwicklung von Kanalsystemen, die also diese Flüsse auf eine solche Art und Weise verbinden, dass man ein Inlandswassertransportsystem in ganz Europa hat. Und dieses Projekt ist eigentlich erst Anfang der 1990er fertiggestellt worden mit dem Rhein-Donau-Kanal. Und jetzt sieht man natürlich, dass die in Baltimore und Ohio zum Beispiel das Bahnsystem entlang dieser Flüsse geführt worden ist. Und das war eine sehr wichtige strategische Entwicklung in den USA. Heute haben wir eine ähnliche Herausforderung in anderer Form. All die wichtigen Kriege der Welt, die gefochten worden sind, seit 1876, sind alle sogenannte geopolitische Kriege gewesen. Geopolitischer Krieg bedeutet, dass die USA ein Modell aufgebaut hatten als eine kontinentale und transkontinentale Macht vom Atlantik bis zum Pazifik und von der kanadischen bis zur mexikanischen Grenze. Diese Nation ist als integrale Nation entwickelt worden, integrierte Nation, indem man nämlich die Wasserwege ergänzt und dann durch Bahnsysteme ersetzt hat. 1876 hatten alle Nationen Asiens angefangen, diese Bahnsysteme zu entwickeln, zum Beispiel in China unter Sun Yat-sen, etwas später. Und hier geht es ja darum, ein Transportsystem zu haben zur Bewegung, Fortbewegung von Menschen, Gütern, Rohstoffen und so weiter, das effektiver ist als der Transport über die Ozeane. Das heißt, damals, also in Frankreich, Deutschland, in Russland, zum Teil in China, eine Konzeption, eine Vorstellung, wie ganz Eurasien und auch die Amerikas, das sind also die Pläne, das Bahnsystem bis nach Patagonien von der kanadischen Grenze bis nach Patagonien fortzusetzen. Diese Pläne sind alle da gewesen. Hier also ging es darum, ein System zu schaffen, um eine Brüderschaft zwischen diesen Nationen hervorzubringen, durch kombinierte inländische Wasser- und Schienentransportwege. Und immer noch heute ist es eine der großen Missionen, ein Magnetbahnsystem zusammen mit klassischen Bahnen aufzubauen, durch die Eröffnung der Beringstraße. Und natürlich auch Afrika dort anzuschließen. Hier geht es also darum, die Kontinente der Welt durch ein Hochgeschwindigkeitstransportsystem mit Geschwindigkeiten einer Magnetbahn, das sind 300 Meilen, über 500 Kilometer pro Stunde. Das kann also mit Modulen gemacht werden, das heißt, wir brauchen nicht hier dieses ständige B- und Entladen. Und das kann also entwickelt werden und aufgebaut werden wie sonst kein anderes System für die Welt. Wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir nicht mehr auf der Verbrennung von Rohstoffen uns basieren können, um Energie zu gewinnen. Sondern vielmehr durch den Einsatz von Kernenergie kann Wasserstoff hergestellt werden. Und aus diesem Wasserstoff kann man wasserstoffbasierte Treibstoffe gewinnen, die dann entsprechend als Kraftquelle eingesetzt werden können. Und wenn man diesen Treibstoff verbrennt, dann bleibt natürlich nur ein Reststoff übrig, nämlich Wasser. Ja, ist auch gut. Und wir werden also hier mit überlegenen Methoden einfach an globale Probleme rangehen. Es geht also hier um ein globales Strom- und Kraftnetzwerk für die gemeinsamen Ziele der Menschheit. Ein System aufgebaut auf verschiedenen souveränen Nationalstaaten, die gemeinsam arbeiten. Und wir brauchen diese Art von Mission, 50 bis 100 Jahre für die Menschheit. Und wenn wir also hier Nationen zusammenbringen, wie Russland, China, Indien, für die Zukunft der Menschheit, dann ist das, was wir im Kopf haben, das muss uns dabei vorschweben. Wir müssen in Betracht ziehen, was diese Nationen brauchen für die nächsten 3, 4, 5 Generationen. Und wir müssen uns einen Plan machen, was wollen wir uns als Vorlage geben? Was brauchen wir denn für diese zukünftigen Generationen? Was sind diese gemeinsamen Ziele der Menschheit? Und das ist so die Mentalität, mit der wir hier an diese Fragen herantreten müssen. Das heißt, hier geht es um ein Weltkreditsystem. Das ist kein Weltgeldsystem. Es wird Geld geben, aber kein Geldsystem. Geld wird zu einer Agentur einer souveränen Regierung. Aber wir würden sonst hier einfach eine feste Wechselkurse hervorbringen. Das heißt, man nimmt so die relativen Werte der Währungen und setzt die einfach fest. Und sagt, wir werden diese festen Wechselkurse behalten. Und das wird natürlich nicht geschafft, indem man Währungen manipuliert und so weiter, sondern es geht nur durch Investitionen für Kapitalverbesserungen durch große Projekte in den verschiedenen Nationen. Das heißt, wir machen, was Roosevelt 1944 vorhatte, mit einem Kreditsystem, das damals Bretton Woods-System hieß, und durch die Vereinigung von Ländern und Einigung von Ländern auf diese festen Wechselkurse. Mit einem Kreditsystem dieser Art. Also, wie wir das machen, ist relativ einfach. Die USA, laut ihrer Verfassung, sind kein Geldsystem, so wie das Keynesische Geldsystem. Das ist eine europäische Krankheit eigentlich mit lustigen Nebeneffekten, lustigen Nebenwirkungen. Aber ein US-Kreditsystem, in so einem System können nicht Zentralbanken einfach Geld erschaffen. Geld, oder vielmehr Kredit, das in Geld verwandelt, der in Geld verwandelt werden kann, wird durch Regierungsentscheidung geschaffen. Das heißt, keine Bank kann Geld schaffen, sondern nur eine Regierung. Die Regierung schafft das Geld in Form von Kredit, indem die Regierung in Form von Kredit eine Schuld schafft und diese Schuld definiert und die also an bestimmte Investitionen und bestimmte Missionen koppelt. Da nun die US-Verfassung oder die USA als solche die einzige Nation sind, die also eine solche spezifische Form von Wirtschaft haben, kommen wir auf Folgendes. Wenn ein Land wie Russland, China oder Indien und andere in eine vertragliche Vereinbarung mit den USA eintritt, die eine kreditbasierte Nation sind, dann werden die Währungen dieser Länder, wie Russland, China, Indien und so weiter, werden auf einen gleichen Status wie die USA gebracht. Das heißt, wir schaffen ein Weltsystem, während wir gleichzeitig die Souveränität dieser Nationen bewahren. Der Grund, warum wir also in so eine keynesische Richtung gegangen sind, war das britische Imperium. Roosevelts Absicht damals war das genaue Gegenteil, nämlich das britische Imperium zu eliminieren. Das britische Imperium, die alte Schlampe. Ich habe ja nichts gegen die Menschen in England. Man schaut sich mal an, wie mit denen umgegangen wird. Vielleicht, wenn das kein britisches Imperium gäbe, gäbe es wieder eine englische Sprache. Aber es ist so einfach. Vertragsvereinbarung über langfristige Kredite, 30 bis 50 Jahre. Und das zwischen Nationen, die in solche Vereinbarungen mit den USA gehen, haben sofort auch den Vorteil einer Verfassungswirkung hier als ein solches internationales Kreditsystem. Und das sind so Maßnahmen, die ich jetzt hier angedeutet habe. Das heißt, der Schutz der Hausbesitzer und Hausbewohner vor dem Rauswurf, gleichzeitig Schutz der Banken, das zweigleisige Kreditsystem und international ein System fester Wechselkurse. Das sind notwendige Instrumente, um ein neues Weltsystem zu schaffen, welches den unaufhaltsamen Tod und die Disintegration des heute schon nicht mehr bestehenden Geld- und Finanzsystems herstellen kann. Das ist die einzig rationale und auch machbare Option, die wir heute haben, als Alternative für die wahre Hölle, der wir gerade entgegenblicken. Wenn Sie sich um die Menschheit sorgen, dann werden Sie dafür sorgen, dass diese Maßnahmen jetzt ergriffen werden. Denn jetzt befinden wir uns an einem Punkt nach einem Jahr von absoluter Dummheit. Und wir sind jetzt nur noch Wochen entfernt von einem Punkt, wo das gesamte System in die Disintegration geht. Das hier ist kein 1931. Das hier ist etwas, was eher dem neuen dunklen Zeitalter Europas verglichen werden kann. Dass damals die Hälfte der Gemeinden und ein Drittel der Bevölkerung Europas auslöscht. Und das kann weltweit passieren, wenn wir es nicht aufhalten. Nun, ich bin etwas zu alt, um Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Aber ich bin noch nicht zu alt, um nicht dem Präsidenten sagen zu können, was er zu tun hat. Und das ist, was ich hier sage. Ihr feigen Narren, schwingt eure Hintern hoch. Ja, Paulson, ich werde dir zeigen, wie du damit umgehen kannst hier. Ja, und es gibt andere Leute im Bankenfeld und so weiter, die mithelfen würden. Ja, die sind absolut gute Leute, die sind talentiert, aber die machen natürlich viele Fehler und so weiter, aber das ist halt, was wir haben. Und man kann nur nehmen, was da ist. Aber wenn diese Kollegen nur ein bisschen von meinem Schneid hätten und von meinem Wissen und mit der Absicht handeln würden, Gutes tun zu wollen für dieses Land und für die Welt insgesamt. Denn es ist tatsächlich so, will man nicht für die Welt insgesamt Gutes tun, wird man auch keinen Erfolg haben. Wenn sie nicht die Absicht haben, in langfristige Kreditvereinbarungen zu gehen mit Russland, China, Indien und anderen Staaten, ja, wenn sie dazu nicht gewillt sind, werden sie nicht überleben. Und ihre Nachfahren, die also aus den Höhlen wieder rauskommen, werden die Erinnerung an sie verfluchen. Denn das ist, was getan werden muss hier. Man muss also genug Verstand haben und genug Schneid haben, zu erkennen, dass das jetzt gemacht werden muss. Und dem Kongress auch zu sagen, die sollen aufhören, was sie da mit, was auch immer sie tun, denn das ist alles Unsinn. Und um meine Vorschläge hier umzusetzen. Es geht darum, Henry Paulson zu ermutigen und ihm das entsprechende Wissen zu geben, zu tun, was er zu tun hat als US-Finanzminister. Um also kompetente Bankenfachleute endlich dazu zu kriegen, einen Durchbruch zu machen, ne, und aufzuhören, über Kompromisse zu reden und halbherzige Maßnahmen und so weiter. Das sind Maßnahmen, die wir jetzt umsetzen müssen. Und wir müssen damit in den USA anfangen. Hier muss es zuerst ein Einverständnis geben von Leuten, die eben sagen, wir müssen das durchziehen. Und sobald das gesagt ist, dann brauchen wir einen Präsidentschaftskandidaten in den USA, der glaubwürdig ist, um den Ländern China, Russland, Indien und so weiter zu vermitteln. Das ist, wozu die USA sich entschlossen hat. Und wir warten nicht, bis ich Präsident geworden bin, sondern wir fangen jetzt an. So gewinnt man Kriege. Und das ist, was wir jetzt brauchen. Diese drei Maßnahmen. Die Leute, die wir kennen, so närrisch sie auch manchmal sind, ich kenne viele von denen, Die haben schon genug Kraftmasse zum Denken. Ich kann ihnen den entsprechenden Mut geben, um zu handeln, wie sie eigentlich wissen, dass sie handeln sollten. Ich habe fast vergessen, mein Mikrofon wieder anzustecken.
Okay, well, for those of you who have participated in these events,
für diejenigen, die also an solchen Veranstaltungen schon teilgenommen haben vorher, sie wissen, dass wir also jetzt mit der Frage- und Antwortperiode oder Frage- und Antwortzeit fortsetzen. Es gibt ja eine Reihe von Fragen, die also hier eingegangen sind aus Washington, aber auch aus der ganzen Welt. Und wir kommen immer noch Fragen rein. Wir werden auch weiterhin noch Fragen annehmen. Für diejenigen, die hier sind, die Fragen haben im Publikum, ich werde diese Fragen auch dran nehmen. Sie können die Fragen entweder selbst stellen am Mikrofon oder ich kann sie auch vorlesen. Was ich von Ihnen allerdings brauche, ist den Namen, etwa das Themengebiet der Frage und Ihre Zugehörigkeit, wenn Sie eine haben. Das können Sie also mit den Mitarbeitern hier machen, die hier mit Karteikarten unterwegs sind. Es gibt eine Reihe von Fragen aus Washington direkt und eine große Anzahl von Fragen, die von gewählten Vertretern im ganzen Land geschickt worden sind. Viele von denen drehen sich um die Präsidentschaftskampagne. Also warum fangen wir nicht mit einigen davon gleich an? Eine kommt von einem ehemaligen Regierungsmitglied. Und ja, es ist Herr LaRouche, ich verstehe so, dass es Ihre Ansicht ist, dass was die US-Wahl angeht, noch nichts feststeht. Es scheint doch aber so, als würden wir uns auf die Möglichkeit vorbereiten müssen, dass es eine Kandidatur Obamas geben wird. Bis heute haben also einige von uns, die in ehemaligen Administrationen und Regierungen gedient haben, sich an die Obama-Kampagne gewandt und wir haben unsere Mitarbeit angeboten, um eben Politik zu formen. Bisher sind alle diese Anstrengungen abgeblockt worden. Und wir sind etwas ratlos darüber, wie wir weiter verfahren sollen. Es gibt natürlich Diskussionen darüber, dass wir unabhängig von allen Kandidaten einfach weitermachen sollen, um eben also auch Schritte ergreifen zu können, die gemacht werden müssen, um die Nation aus der Krise zu kriegen. Es scheint mir jedoch so, dass wenn es keinen Kandidaten gibt, der das mit vorangibt, ist es relativ aussichtslos. Wir hätten gern Ihren Rat dazu.
Ich bin da überhaupt nicht überrascht. Zuallererst ist die Idee von den Leuten in der Hillary-Kampagne, an die Obama-Kampagne heranzutreten oder selbst an den Obama selbst. Das ist das Sinnvolle, was man machen würde. Aber das, was man vorschlägt und das, was die Kompromisse, die man hinterher findet, müssen auch sinnvoll sein. Man kann ja nicht irgendwie so eine Träumerei haben, dass auf wunderbare Weise Obama auf einmal Vernunft annehmen wird. Diejenigen, die ihn besitzen, erlauben ihm ja nicht, vernünftig zu sein. Er darf gar nichts im Interesse der USA machen. Das ist Obama. Das ist wie eine Puppe, eine Marionette. Das heißt, wohl wissend, dass man aus dem Obama nichts Gutes herausbekommen wird, was ist dann der Zweck, eine Eidechse zu heiraten? Man sollte keine Eidechse heiraten. Man mag die Eidechse lieben, aber man wird niemals Kinder bekommen. Ja, wir reden hier von unseren Bürgern. Ja. Manche davon sind sehr intelligente Menschen, die Anführer waren in der Obama-Kampagne, die verraten werden, die von Obama selbst jedes Mal verraten werden, wenn er sich umdreht. Selbst Jesse Jackson ist da reingefallen, der auch sozusagen, Jesse Jackson nicht das größte Genie ist, hat eine Einsicht gehabt darin, was Obama ist. Obama ist im Besitz von einem Mann, der trainiert wurde, der ausgebildet wurde, unter Adolf Eichmann, der für Adolf Hitler in Ungarn aufgeräumt hat. So, dieser Mann, von dem ich rede, ist jüdischen Ursprungs und hat mitgearbeitet an der Ermordung von 1,5 Millionen Juden in Ungarn und anderswo. War ein ganz bewusster Teil, hat ganz bewusst daran teilgenommen. Selbst sein Vater war schockiert darüber, wie er damit umgegangen ist und daran teilgenommen hat, an diesem Massenmord. Ja. George Soros hat das von sich selbst gesagt. Er hat es niemals geleugnet. Er hat selber in Interviews öffentlich gesagt, dass sein Leben unter Hitler, unter Eichmann, er sagte davon, das sei die schönste Zeit seines Lebens gewesen, die glücklichste Zeit seines Lebens. Das heißt, als junger Mensch hat er nicht nur unter Druck an diesem Massenmord teilgenommen, sondern ist in seinem ganzen Leben das geblieben, was Hitler aus ihm gemacht hat, was Eichmann aus ihm gemacht hat. Und genau das macht George Soros noch heute.
Ja.
Es gibt jemanden, der verbunden war mit einem Hollywood-Schriftsteller, der ein Buch geschrieben hat, das hieß Perfidy.
Ja.
Das ist eben ja das Schreckliche, also das Juden selber, und das meinte er mit Perfidy, dass Soros selber als Jude ein Werkzeug wurde in dem Massenmord an den Juden. Und er macht genau dasselbe heute, in der Art und Weise, wie er sich gegenüber der Menschheit verhält. Macht er genau dasselbe, was er 1944 in Ungarn unter Adolf Eichmann gemacht hat. Die Leute aufzusammeln, die Juden aufzusammeln, für den Mord, für den Massenmord.
Unter which he offered to release a certain number of Jews for every number of autos supplied by Britain, the United States and so forth for the German army. And the killing process went on the basis.
Ja, es gab da mal ein Projekt von Eichmann und anderen, wo gesagt wurde oder versprochen wurde, eine bestimmte Anzahl von Juden freizulassen im Austausch gegen Lastkraftwagen und Autos, Automobile von den Briten und den Amerikanern für die Wehrmacht. Das, was Soros heute macht, ist nicht Mord an Juden in Ungarn oder Polen, aber dieselbe Art von Aktivität, die er zeigt, drückt genau dieselbe Mentalität aus. Seine Finanzen sind nicht sein, das ist nicht sein Geld, das ist britisches Geld. Ja. Und er ist einer der Hauptgeldgeber für Howard Dean, für den Bundesvorstand der Demokratischen Partei. Und das ist, wo das Geld herkommt für Obama. Obama ist eine Schöpfung von diesem Apparat. Das heißt, wenn man darüber nachdenkt und darüber spricht, er könnte Präsident werden. Moment mal, mein Freund. Es gibt Linien, die hier nicht überquert werden. Ja. Er ist nicht in der Lage, Präsident der USA zu werden. Wenn er Präsident wird, dann ist das Ende der USA. Und das ist auch nicht das, zu dem die Leute, die ihn geschaffen haben, beabsichtigen. Er ist wie Toilettenpapier. Man wirft es weg, wenn man es benutzt hat. Wahrscheinlich schon Anfang September gibt es einen Menschen. Es gibt da jemanden im Gefängnis in Chicago. Tony Resco. Er ist verurteilt worden in 18 Fällen. Das wird also eine ganz schöne Gefängnisstrafe geben. Der Staatsanwalt, der gegen Resco vorgegangen ist, plant am Ende des Monats August oder Anfang September mal ein kurzes Gespräch mit Herrn Resco zu haben. Herr Resco wird dann finden, dass vielleicht, dass auf einmal in der entsprechenden Äußerungen von Resco wird ihm dann angeboten werden, dass vielleicht seine Gefängnisstrafe etwas verkürzt werden könnte. Das Ergebnis davon würde sein, dass man wahrscheinlich den Gouverneur des Staates Illinois seines Amtes entheben würde. Und es geht im Grunde genommen darum, den Obama einzufangen. Denn und da hat diese Operation ihren Ursprung. Denn das Geld, das über Resco an Obama ging, damit Obama sein großes Haus kaufen konnte in Chicago, kam aus London. Das war britisches Geld. Und Michelle Obama, die Frau von Barack Obama, hat einen viel größeren Anteil an diesem Grundstück. Und das Geld für die früheren Kampagnen in Chicago kam durch denselben Kanal. Obama ist eine britische Puppe. Jetzt sehe man sich doch mal an, was er macht. Was hat er denn in dieser Kampagne gemacht? Wofür hat er gekämpft? Wofür hat er gestritten? Was sind denn die Themen? Was sind die Fragen, die er aufgeworfen hat? Er ist eine Marionette. Er ist eine Marionette der Feinde der USA. Eine Marionette der Fraktion im britischen Weltreich, die uns zerstören wollen. Wir wollen ihn nicht als Präsidenten. Wir wollen keinen weiteren Aaron Burr. Den wollen wir nicht. Die werden ihn doch rauswerfen. Die werden ihn einfach in die Mülltonne schmeißen. Sie werden sich etwas viel Bösartigeres aussuchen, um ihn zu unserem Präsidenten zu machen. Vielleicht den Mussolini von Manhattan, Michael Bloomberg, der ein Programm hat für die USA, für die Infrastruktur der USA, das eine direkte Kopie ist dessen, was Mussolini für Italien gemacht hat. Der Mussolini von Manhattan, Bürgermeister Bloomberg. Es gibt andere solche Schöpfungen. McCain wird es vielleicht gar nicht schaffen. Man sollte gar nicht annehmen, dass McCain tatsächlich der Präsidentschaftskandidat wird. Da wird es noch ganz andere Geschmacksrichtungen geben, ne? Vielleicht Orange, Zitrone, wir wissen nicht, was da kommt. Aber es sieht so aus, als würden sie beabsichtigen, uns einen rechtsextremen Präsidenten mit einem faschistischen Programm, der kein Demokrat sein wird, als würden sie uns einen solchen Präsidenten geben wollen. Aber ich meine, wegen dem, was ich heute hier sage, wer weiß, vielleicht werden sich in England da einige Leute in London, die hören genau auf, was ich sage, vielleicht ändern sie ihre Taktik. Das haben sie auch in der Vergangenheit wiederholt getan. Wichtig ist, dass die Leute verstehen, dass das das Kräfte, die Art und Weise, wie die Kräfte heute stehen. Natürlich können die sich verändern, können Leute sozusagen sich anpassen. Aber Obama, es war nie die Absicht, dass Obama Präsident der USA wird. Er sollte nichts anderes tun, als die Dinge für die USA und für die Hillary-Kampagne zerstören. Oh wow, Obama, der verteidigt die Armen. Er ist ein Agent für die Veränderung. Ja, Veränderung. 400 Millionen Dollar, das ist keine Veränderung. Das heißt, indem wir mit dieser Frage umgehen, müssen wir das, was ich gerade umrissen habe, solche Szenarien in Betracht ziehen. Denn dieses Szenario ist nur typisch für die Szenarien, die alle etwas unterschiedlich sein können mit anderen Prädikaten, die uns noch entgegenkommen werden. Wir müssen die USA retten durch die Mission, die ich vorhin in meiner Rede umrissen habe. Das heißt, wir müssen darum kämpfen, dass wir eine Kandidatur haben für die Präsidentschaft. Das ist gar nicht so von der Person abhängig oder von der Partei, sondern dass wir für eine Politik für die USA kämpfen und die Politik soll den Kandidaten bestimmen. Dass man nicht bettelt um einen Kandidaten und hofft, dass dieser Kandidat dann uns die Politik gibt. Das hat in der jüngsten Zeit nicht so gut funktioniert. Nein, wir sollten zuerst die Politik suchen
und dann die Politik den Kandidaten definieren lassen. Vielleicht sollten wir uns erstmal über die Politik unterhalten. Das hat man in Hillary gesehen. Insbesondere, was sie in New Hampshire angefangen hat. Sie hat ihre Kampagne einem Politikimpuls angepasst. Es gibt noch andere Figuren in der amerikanischen Politik. Wir wissen, wer sie sind und was ihre Politik ist. Wenn wir sie für etwas aussuchen würden oder wählen würden, dann würden wir sie für diese Politik aussuchen. Und wenn sie sich an diese Politik halten, dann sollten wir sie als wählbar verstehen. Wir brauchen einen Kandidaten für die Präsidentschaft der USA. Was braucht die USA? Was sollte die Mission der USA sein? Was ist denn die Krise, in der wir uns jetzt befinden, in der unmittelbar bevorstehenden Zeit? Wir brauchen einen Kandidaten oder eine Gruppe von Leuten um einen Kandidaten, die kompetent sind, dieser Frage zu begegnen. Das ist auch genau, was passiert ist mit Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt war der Schlüsselstein. Er war wirklich die entsprechende Figur. Aber er hat es auch nicht alleine gemacht. Er hatte eine Mannschaft. Ja. Die Leute heute sind so romantisch. Das ist so die andere Seite der Tragödie. Die Leute verstehen gar nicht das Drama heutzutage. Sie verstehen nicht, dass es tragische Kulturen gibt, tragische Gesellschaften, nicht tragische Individuen. Das tragische Individuum tut nichts anderes, als ein Agent der tragischen Kultur zu sein. Das ist das Problem. Ja, die Leute heute denken so sehr an die Persönlichkeit. Was ist denn die Persönlichkeit? Ja, ich meine, das ist richtig. Großartige Ideen werden von individuellen Geistern und großartigen Menschen entdeckt. Aber solche Individuen handeln in die Richtung, die Kräfte in der Gesellschaft zu organisieren, um den Herausforderungen zu begegnen. Ja, wir brauchen eine Mannschaft, die Aufgaben anspricht, die wir effizient erledigen müssen. Das Problem in den USA jetzt im Augenblick, in den verschiedenen Aspekten auch der Hillary-Kampagne gab es sowas, selbst führende Leute innerhalb der Obama-Kampagne, da muss es offene Türen geben und eine offene Diskussion über die Fragen der Politik zuallererst. Und dann den Kandidaten um diese Fragen sozusagen auswählen.
Also Lynn, ich denke, zum großen Teil hast du Fragen schon beantwortet, die ich dir noch stellen wollte. Ich werde einige dieser Fragen einfach dennoch stellen. Diese Frage kommt von einem Mitglied des Kongresses. Herr LaRouche, wie Sie wissen, bin ich von Anfang an aus einer Reihe von Gründen Unterstützer Obamas gewesen, obwohl ich auch Hochachtung vor Hillary Clinton habe. Wir wussten, dass wenn Obama der demokratische nominierte Präsidentschaftskandidat werden würde, würde er sicherlich auch bestimmte Kompromisse machen müssen. Aber niemand hat voraussehen können, was wir jetzt seit dem 3. Juni sehen. Ja. Er tut bestimmte Dinge, wo überhaupt kein Druck besteht, eigentlich sie zu tun. Und er hat also die Wählerbasis völlig entfremdet und sie mit einem Geschmack des Verrats, des Verratenseins verlassen. Haben Sie irgendwelche Einsicht, um zu erklären, warum er sich so verhält, und Ideen, wie wir ihn zurückkriegen auf den richtigen Kurs? Und wenn nicht, was können wir tun?
Die Bedeutung Obamas sollte eigentlich den Leuten, die politisch denken, offensichtlich sein. Das Problem hier ist, dass Obama ein Feind der unteren 80% der Einkommensklassen ist. Moment mal, mögen Sie da sagen. Hey, ist er nicht ein schwarzer Bruder? War seine Mutter ein schwarzer Bruder? Moment mal, ich dachte, wir hätten diesen Rassismus beseitigt. Es geht jedoch nicht um Rasse. Ja, natürlich spricht man das an, wenn es um die Ungerechtigkeiten geht, die Leute einer bestimmten Volkszugehörigkeit erleiden. Was ist denn die Frage hier? Wie geht es denn den spanisch sprechenden Minderheiten in den USA? Leider muss man sagen, ist die Bürgerrechtsbewegung, die afroamerikanische Bewegung, seit dieser vom Staat geförderten Kirchenfinanzierung nicht mehr so sehr eine kämpferische Bewegung. Sie gucken nur in den Himmel und warten, bis das Geld vom Himmel fällt. Man soll politisch denken, nicht in Begriffen von Rasse denken. Ja. Man überlegt und bespricht diese Dinge und bekämpft, wenn Leute aus rassistischen Gründen verfolgt wird. Das erlaubt man nicht. Wenn man das natürlich nicht, wenn man dem nicht begegnet und das nicht bekämpft, dann ist man gar nicht menschlich. Denn Menschen sind alle gleich in ihren Qualitäten. Es gibt nur eine menschliche Rasse. Es gibt keine unterschiedlichen Rassen der Menschheit. Was ist denn dann das Problem? Das Problem ist, dass seit ungefähr 1968 mit den 68ern, die ihre Wut in der Straße Luft gemacht haben, sind die unteren 80% der Einkommensklassen mehr und mehr marginalisiert worden. Niemand hat tatsächlich die Absicht gehabt, die Fragen aufzubringen, die der unteren 80% der Einkommensklassen wichtig sind. Die Lebensbedingungen in den USA seit 1967, was die Infrastruktur betrifft, was die Arbeit betrifft, was andere Lebensumstände betrifft, sind immer schlechter geworden. Die Leute sind ärmer und ärmer und ärmer geworden und immer schlechter gebildet. Vielleicht haben Leute mehr Bildung und geben mehr Geld dafür aus, aber die Qualität der Bildung ist gesunken. Die Kaufkraft ist in einem beschissenen Zustand. Es gibt eine Oligarchie, eine Finanzoligarchie, die in den oberen 1,5% des Einkommens sich befinden, der USA, die aus England gesteuert ist. Die denken sich, sie sind eine Erweiterung, ein Auswuchs der britischen Oligarchie. Und die sagen, wir haben die Super-Einkommen, die Mega-Einkommen. Hat man mal gesehen, wie diese goldenen Fallschirme, die Abfindungen dieser Manager? Und was haben sie eigentlich verdient? Sie haben gar nichts verdient. Die hätten ihr ganzes Geld beim Aussteigen bezahlen müssen für das, was sie zerstört haben. Wir haben eine Geldelite geschaffen. Eine Elite von blutsaugenden Parasiten, die unsere Infrastruktur zerstört haben, die unsere Industrie zerstört haben, die unsere Bildung zerstört haben, die unser Rentensystem zerstört haben. Den 68ern, die jetzt in Rente gehen, von dieser Politik die Rente gestohlen wird. Und diese Typen haben die USA gesteuert. So, was ist denn jetzt die Frage? Die Frage ist, dass wir in den USA die größte Industrienation und die mächtigste Industrienation der Welt waren. Was ist denn passiert? Wir hatten Truman. Und dann nach Truman wurde es ein bisschen besser, nach der Ermordung von Kennedy wurde es noch schlechter. Und nach der Wahl von Richard Nixon wurde es absolut unmöglich. Und seit Carters Präsidentschaft haben wir alles verloren. Die Leute sind ärmer und ärmer und ärmer geworden. Sie sind selbst ihrer Würde beraubt worden. Sie sind betrogen worden. Es geht hier um Identität. Wer bin ich? Wer sind meine Kinder? Wer sind meine Freunde? Wo sind sie? Sind sie nun Menschen oder nicht? Haben sie nicht ein Recht, vertreten zu werden als Menschen und einen Anspruch zu haben auf die Verbesserung ihrer Lebensumstände? Wir reden hier von einer Klassengesellschaft. Ja, es gibt so ein paar Parasiten oben mit dem ganzen Geld. Im Grunde genommen ist das Geld, was sie bekommen, umgekehrt proportional zu dem, was sie verdienen. Wir haben die Identität in unserer Nation zerstört. Seht euch unsere Kinder an. Seht euch mal Facebook und MySpace und StudiVZ an und ähnliche Ghettos des intellektuellen Verfalls. Seht euch sie an. Was ist denn ihre Zukunft? Wie sieht ihre Zukunft aus? Gewaltvideospiele? Massenweise Selbstmordattentate? Wir haben unsere Bevölkerung zerstört. Wir haben ihre menschliche Identität zerstört. Das heißt, was brauchen wir? Wir müssen die unteren 80% der Einkommensklassen vertreten sehen, sodass sie sich versammeln und sich selbst fragen können, einander fragen können. In unserer Gesellschaft, was heißt es für uns, menschlich zu sein in dieser Gesellschaft? Vergesst Rassenfragen. Es geht hier um Menschlichkeit, um Menschheit. Und ihr werdet finden, dass die unteren 80%, wenn man ihnen die Möglichkeit schafft, ihnen sind die Möglichkeiten genommen worden. Was droht jetzt der 68er-Generation, derjenigen, die in Rente gehen? Was ist denn mit deren Krankenversicherung? Was ist denn mit deren Renten? Aber das Problem ist, dass wir weniger und weniger produzieren. Das heißt, der physisch mögliche Lebensstandard wird immer geringer, wird immer schlechter. Wegen der Politik der WTO, der Welthandelsorganisation und anderen. Das heißt, wenn wir repräsentative Selbstregierung haben wollen, dann darf es nicht dabei bleiben, dass die Leute denken, ach, wir sind Stimmvieh, wir haben also alle die Möglichkeit, ab und zu mal wählen zu gehen. Nein, repräsentative Regierung heißt, zu verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein und nicht ein Affe. Die Art von Gesellschaft, die Art von Leben, die Art von Organisation, die notwendig ist, um Mensch zu sein und nicht ein Affe. Und das, diese Frage, wird nicht angesprochen. Man hat vielleicht eine Viertelmilliarde Dollar für einen Kandidaten der Armen. Die größte Summe, die jemals in der Geschichte der USA für einen Präsidentschaftskandidaten zusammengebracht wurde? Wen repräsentiert er? Was repräsentiert er? Das ist das Problem. Wir müssen begreifen, dass die Präsidentschaft der USA und die Wahl eines Präsidenten beginnt, indem wir an die Minderbemittelten, an die Ärmsten in der amerikanischen Gesellschaft herantreten. Denn was wir für diese Leute tun, die die schlechtesten Lebensumstände in unserer Gesellschaft haben, das sagt mir, was du als Kandidat für menschliche Werte hast. Wenn man das nicht bekämpft, die Lebensumstände dieser Leute, wenn man nicht für sie kämpft, für die Verbesserung ihrer Lebensumstände, dann bist du kein Anführer. Denn wir verlieren alles, wofür diese Nation einmal stand. Alles, wofür wir gestanden haben, selbst noch vor so kurzer Zeit wie dem Ende des Zweiten Weltkrieges oder unmittelbar nach der Ermordung von John F. Kennedy. Wir verlieren die Moral in unserer Gesellschaft. Und dann bekommt man unmoralische Präsidenten oder den schlimmsten Idioten, wie jetzt zum Beispiel, den schlimmsten Idioten, der jemals in der Geschichte der USA zum Präsidenten gewählt wurde. Zweimal. Für diejenigen, die übers Internet zuhören, sie hören einer Live-Übertragung aus Washington, D.C. zu von Lyndon LaRouche. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die stellen. Lynn, die nächste Frage ist von einem ehemaligen Mitglied des amerikanischen Kongresses. Er sagt, Herr LaRouche, trotz Obamas arroganter Überzeugung, dass schwarze Amerikaner in Rekordzahlen für ihn wählen werden, gibt es in der schwarzen Gemeinschaft eine große Spaltung. Diejenigen von uns, deren Wurzeln in der Bürgerrechtsbewegung ihre Wurzeln hatten, und denjenigen, die heute sozusagen die Vorteile dieser Bürgerrechtsbewegung genießen. Wenn nicht etwas sehr bald sich verändert, dann wird also von unserer Seite die geringste Zahl in der Geschichte der USA wählen gehen. Und dann werden wir eine McCain-Präsidentschaft. Welche spezifischen Sachen sollten wir tun, um so etwas zu verhindern? Sollten wir uns vielleicht darauf konzentrieren, die richtigen Leute ins Abgeordnetenhaus und den Senat zu wählen?
Das wird nicht funktionieren. Man braucht schon einen Präsidenten. Da das ja nun zusammenhängt, möchte ich vielleicht einfach nochmal einen anderen Aspekt hier etwas näher beleuchten. Sprechen wir doch mal über glaubensbasierte Initiativen, Faith-Based Initiatives in den USA, die also die afroamerikanischen Gemeinden aufkaufen. Und reden wir doch mal speziell über führende Mitglieder, die also auf der Bundesstaatenebene führende Funktionen hatten, in der Bürgerrechtsbewegung, die durch diese glaubensbasierten Initiativen korrumpiert worden sind und daraus resultieren natürlich sehr nutzlos wurden. Es ist ein wichtiges Thema, denn wenn man sich dieser Sache nicht annimmt, dann versteht man das Problem nicht. Wie steht es denn mit der Religion? Wie können Menschen es zulassen, ihren religiösen Zugehörigkeiten zu erlauben, sich zu korrumpieren? Wie geht das? Das Problem in den Kirchen hier ist natürlich, es gibt eine ganze Menge Menschen, die die eine oder andere Form von Enthusiasmus haben, aber die glauben nicht an die Unsterblichkeit. Die glauben an so ein Märchen von Unsterblichkeit. Aber sie verstehen nicht, was so wesentlich und grundlegend für die Führung in der Gesellschaft ist. Der Mensch ist kein Affe. Der Mensch hat Unsterblichkeit, die kein Affe hat. Und das ist nicht Unsterblichkeit in irgendeiner verrückten Fantasievorstellung, sondern das ist sehr real. Wir als Menschen verfügen über die Macht der Kreativität. Typisch zu sehen in der kreativen Entdeckung eines neuen physischen Prinzips. Kein Tier kann das. Zum Beispiel die Bevölkerung einer höheren Affenart, ja, Gorillas zum Beispiel oder Schimpansen. Wie sieht denn die Bevölkerungsdichte aus dieser Wesen auf diesem Planeten? Was ist denn die Geschichte im Vergleich der menschlichen Gesellschaft und der menschlichen Bewohner dieses Planeten? Es gibt ja manche Menschen, die imitieren Affen, aber die sind trotzdem keine. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Einige unserer Mitbürger sehen aus wie Affen. Vielleicht nicht wie Gorillas, aber so Menschenaffen und benehmen sich auch so, aber sie sind keine. Warum haben diejenigen, die sich manchmal so äffisch verhalten, ein höheres Bevölkerungspotenzial als diese Affen? Das ist wegen des menschlichen Geistes. Die Identität des menschlichen Individuums liegt in den kreativen Kräften des menschlichen souveränen Geistes, über die kein Tier verfügt. Ideen, die also durch Kreativität ans Licht gekommen sind, werden weitergegeben und leben mit unserer Persönlichkeit an sie geheftet quasi, auch in der Zukunft weiter. Das ist eine kulturelle Entwicklung der Menschheit. Das sieht man einerseits in der physischen Wissenschaft. Das ist ein Ausdruck das ist nicht nur die menschliche Natur, sondern ein Ausdruck der individuellen und sterblichen menschlichen Seele. Und Individuen, die also sich dem Tod gegenüber sehen, wegen Krankheit, hohen Alters und so weiter. Wenn sie sich dann ihre Familien und nächsten Verwandten und Freunde ansehen, woran denken sie wohl, wenn sie über ihren Tod nachdenken? Was denken sie, was ihr Leben bedeutet hat? Was denken sie, wenn sie sagen, hierfür habe ich mein Leben hingegeben, als Bestätigung ihrer Menschlichkeit? Die Quelle der Korruption liegt oft genau in diesem Mangel, in Ermangelung dieses Konzeptes. Ja. Das heißt, durch die Teilnahme an der Menschheit verfügt man über eine Kraft und eine Macht, die keinem Tier zur Verfügung steht. Und das sind, das drückt sich so aus, dass man eben auch diejenigen Dinge aufnimmt, die vor einem getan worden sind, von Leuten, die vor einem gelebt haben. Und so formt man auch die Eigenidentität, dass man ein notwendiger Teil war der Gesellschaft, ein wichtiger Teil. Ja, sieht man sich in diesem Licht, dann hat man eine ganze Menge Macht. Ja, und das ist nicht Macht über Menschen, aber es ist Macht, menschlich zu sein. Ja, die Bedeutung des Lebens erfassen zu können. Das Leben ist kurz. Ja, es ist ja schmerzhaft, aber das ändert einen nicht. Und es nimmt einem auch nicht den Wert. Der eigene Wert liegt darin, dass man ein nützlicher und wichtiger Teil der Gesellschaft war. Ja? Manchmal ein liebendes Verhältnis zwischen Menschen in dieser Art ist Kreativität. Dass man Menschen liebt, weil man liebt, was kreativ in ihnen ist. Dass man sogar willens ist, dafür zu sterben. Man will nicht sterben, aber man ist bereit, das hinzunehmen. Aber jetzt haben wir diese Heuchelei. Ja, der Leute, die von Bürgerrechtskämpfern in diese glaubensbasierten Bewegungen gegangen sind. Ja, die glauben, dass das große Glück wird uns direkt in den Schoß fallen. Und Karl Rove hat ihnen weisgemacht, dass das auch passieren wird. Diese Identität und Qualität eines Selbstverständnisses als historisches Individuum gibt es leider nicht so oft. Und schauen wir uns um, die Leute, die wir in der Wissenschaft, in der Politik und so weiter wahrnehmen, da ist klar, dass es sehr wenige sind in der Gesellschaft, die diese Widmung haben für die Menschheit. Und das sind die eigentlichen Anführer. Die Führer, die das Gute tun, das allen Menschen zusteht. Und Führung in einer Gesellschaft bedeutet nicht Macht über andere. Führung in der Gesellschaft bedeutet, einen Begriff davon zu haben, was ein Mensch ist. Und zwar ein stärkeres, ein besseres Verständnis, eine klarere Bestätigung dessen. Und hier ist man intellektuell und emotional auch stärker, sodass man Leuten aufhelfen kann, die gefallen sind. Und dann ist man auch in der Lage, ihnen zu helfen, wieder zu der Höhe heraufzukommen, zu der sie sich, die eigentlich die Richtung vorgibt. Und das ist das Geheimnis eigentlich der wirklichen Politik. Ich dachte, das sollte man hier erwähnen, wenn man diesen Aspekt diskutiert.
Mr. LaRouche.
Herr LaRouche, eine Reihe von Fragen kam also von aktiven Demokraten. Sie verstehen sehr gut, dass anders als das, was man im Fernsehen und so weiter sieht, ist der demokratische Kandidat für die Präsidentschaft der USA noch nicht ausgewählt. Der Film 1932 von LaRouche Peck hilft sehr, das klar zu machen. Und dieser Film, wie auch Teile davon, sind also im ganzen Internet abgelegt worden, gepostet worden. Und ich möchte nur sagen, dass wir sehr dankbar sind, dass Sie das produziert haben. Dutzende von Grassroots-Organisationen in den USA sind entstanden, um für eine offene demokratische Parteiversammlung zu kämpfen. Bisher bekommen wir aus der Clinton-Kampagne nicht sehr viel Führung und in unseren eigenen Reihen ist es sehr schwierig, einen gewissen Sinn für Optimismus zu bewahren. Denken Sie, dass es wirklich eine Chance gibt, überhaupt, dass Hillary die demokratische Nominierung erlangen kann? Und wenn ja, wie? Und wenn nicht, dann was sollen wir dann tun?
Ich glaube, die Frage ist überhaupt noch nicht beantwortet worden. Ich glaube nicht, dass sie beantwortet worden ist. Sieht man sich doch an, was diese Woche passiert. Was passiert denn um uns herum? Zum Beispiel diesen Sprecher für den Daily Telegraph, Ambrose Evans Pritchard. Gerade dieses Wochenende hat er geschrieben, hey Freunde, das ist das Ende. Er hat recht, ich meine, seine Interpretation ist falsch, aber er hat recht. Das ist das Ende. This is the end. Ja, alles ist klar, beim Ende September wird McCain gegen Obama antreten und Obama wird gewinnen. Wie bitte? So ein Schwachsinn. Da draußen sind Leute, wie viele dieser Demokraten, von denen Sie in Ihrer Frage gesprochen haben, die sich in Gruppen organisieren. Warum? Wegen der Realität. Es ist gar nicht die Führung von Hillary. Ja, möglicherweise ist es auch richtig, dass sie sich einfach erstmal zurückgezogen hat, weil sie als Zielscheibe genutzt wurde, um also eigentlich den Fokus der Fragen, der politischen Fragen zu zerstören. Ja. Dann wird sie sich schon noch entscheiden, was sie tun wird. Sie würde im Senat die mächtigste Person sein unter diesen Umständen. Ja, sie hat da also wirklich die Punkte gewonnen. Wir sollten auf gar keinen Fall annehmen, dass es einen linearen Trend gibt. Was passiert jetzt gerade? Was passiert mit den Banken, mit Wachovia? Was glauben Sie vielleicht, was der Zusammenbruch der Wachovia-Bank in den ganzen USA bedeuten wird? Und Obama ist in Afghanistan? Er weiß doch gar nicht, was Afghanistan ist. Denkt, er wird sich da irgendwelche afghanischen Windhunde besorgen oder so. Aber was ist denn mit Wachovia? Das ist die größte Bank, was ihre einzelnen Filialen betrifft. Und die ist gerade in den Abgrund gestürzt. Wissen Sie, wie viele Banken in den USA unter ähnlichen Umständen sind? Wie schnell dieser Zusammenbruch auf uns zustürmt? Was gerade in Spanien passiert? Wissen Sie, was in England passiert? Wissen Sie, was in Europa passiert, in Italien, in Frankreich? Die Welt verändert sich schnell. Die Welt, in der Sie gestern gelebt haben, ist nicht mehr die Welt, in der Sie heute leben. Und Leute haben größere Sorgen. Was ist Afghanistan? Afghanistan ist ein Hektar, so wie es mir vor kurzem ein Hektar Mohn in Afghanistan hat einen Marktwert von etwa $200, wurde mir gesagt. Das Produkt, was daraus entsteht, wenn es in Europa ankommt, hat einen Marktwert von $6 Millionen. Das ist der Drogenhimmel, das Drogenparadies. Und wer hat die Kontrolle darüber? Die Briten. Das britische Weltreich. Dieser Idiot will über Afghanistan reden. Was weiß er denn von Afghanistan? Ich meine, er arbeitet für die Briten, aber ansonsten, das ist eine britische Operation. Da soll man mal mit den Russen reden. Was ist Afghanistan? Afghanistan sind Drogen. Dope. Rauschgift. Afghanistan in Europa? Rauschgift. Das Rauschgift-Weltreich. Unter diesen Umständen sind die Veränderungen, die die Leben und die Emotionen, die Gefühle der Leute betreffen, sehr, sehr schnell. Und was mit dem Zusammenbruch von Wachovia passiert, gestern und heute und morgen, wird sehr viel wichtiger sein, um die Stimmung in der amerikanischen Bevölkerung zu verändern, als alles, was Obama im Mittleren Osten gemacht hat. Das hat einfach den Gestank von Schwindelei. Es ist nicht nur Wachovia, aber es geht darum, dass das gesamte Finanzsystem der USA zusammenbricht. Und du bist ein Kandidat für die Präsidentschaft der USA. Da fragt sich die Bevölkerung, was hat Afghanistan mit mir zu tun? Man muss erst die entscheidenden, wichtigen Fragen kennen. Ja. Die Briten versuchen ein Spiel gegen Indien zu spielen, versuchen Pakistan zu zerstören. Und das ist, was in Afghanistan los ist.
Ja.
Wir wissen nicht, was das Ergebnis der Nominierung sein wird. Wir wissen nicht, wer gewinnen wird. Aber wissen wir denn, wofür und worum wir kämpfen würden? Wissen wir, was die Schlacht ist? Haben wir eine Politik, eine Strategie, eine Taktik, diesen Krieg zu gewinnen? Und wie in jedem Krieg, einen langen Krieg zum Beispiel, das ist ein Teil eines langen Krieges, beispielsweise wie in Afghanistan gegen den Rauschgift. Und jetzt, in diesem Augenblick, ist die Hauptfrage das internationale Finanzsystem. In diesem Zusammenhang ist die Frage von Afghanistan strategisch, ja. Es ist ein Brennpunkt der Destabilisierung und eine Bedrohung für ganz Asien. Und es ist ein Teil des britischen Weltreichs. Hier, auf den Straßen der USA, was ist Afghanistan? Das ist Wachovia. Lynn, wir haben noch einige Fragen aus Washington, D.C., die mit dieser Frage umgehen. Aber in einem ganz großen Kontrast gibt es Fragen von gewählten Vertretern aus dem ganzen Land, aus der Landesebene, die auf einer täglichen Basis damit umgehen müssen, wie sie mit dieser Krise zurande kommen. Und dann haben wir zum ersten Mal eine ganze Anzahl von Studenten in der Nation Jemen, die zuhören. Und einer hat eine Frage gestellt, und weil es dort sehr spät ist, möchte ich diese Frage stellen und dann werden wir zu den anderen Fragen zurückkehren. Sams Frage ist, Salam alaikum. Ich hoffe, Sie sind gesund und möge Gott Ihnen ein langes Leben bescheren. Ja, Sam, da stimme ich sehr mit dir überein. Vielleicht verstehen die Leute in den USA und in Europa nicht die Gefahr, die von diesem Zusammenbruch, von dem Sie sprechen, ausgeht. Aber hier in den Nationen der dritten Welt kämpfen wir nicht darum, unseren Lebensstandard zu enthalten, sondern wir kämpfen ums Überleben. Und wir verhungern und wir sterben an den Folgen dieses Zusammenbruchs. Können Sie uns sagen, was wir in den Nationen der dritten Welt, in den Entwicklungsländern tun können? Gibt es Hoffnung für uns? Gibt es Hoffnung auf Hilfe der USA, so wie die USA im Augenblick zusammengesetzt ist? Mit besten Empfehlungen, Abdussalam.
Und wie ich schon vorher sagte, bei Diskussionen heute hier, man kann das eigene Land nicht verteidigen, wenn man sich nicht für die Verteidigung und das Gemeinwohl der ganzen Welt einsetzt. Und das wird da klar, wenn man sich betrachtet, wie das britische Imperium hier daran arbeitet, einen neuen Turm von Babel zu schaffen. Wir brauchen diese Art von Solidarität mit Menschen in anderen Teilen der Welt. Wir müssen hier reagieren können. Es gibt viele afrikanische Länder, Ich meine, die meisten Amerikaner wissen absolut gar nichts über Afrika. Die denken vielleicht, sie wüssten was, aber das sind ein Haufen Märchen, die sie da kennen oder zu kennen glauben. Was gebraucht wird, im Grunde, ist ein Verständnis dessen, was das Problem ist. Es ist extrem wichtig, dass man ein Verständnis hat, welcher Art die Probleme in diesen verschiedenen Gebieten der Welt sind. Ich mache das die ganze Zeit, wenn es um strategische Einschätzungen geht. Man schaut sich ein Gesamtbild an und versucht herauszufinden, in welcher Art und Weise die einzelnen Teile da hereinpassen und wie sie interagieren. Und interagieren hat natürlich viel damit zu tun, wie in welchem Zustand Menschen sich befinden. Sogenannte Afroamerikaner zum Beispiel in den USA wissen überhaupt nichts über Afrika. Diejenigen, die sich damit strategisch beschäftigen, die wissen. Die wissen, was das für eine Horrorshow ist. Die Verbrechen, die im Namen der Vereinigten Staaten gegen Bevölkerungen südlich der Sahara in Afrika verübt werden, sind unaussprechlich.
Ja?
Durch die Freunde von Al Gore zum Beispiel, der Afrika hasst. Um die Frage zu beantworten, wir versuchen es natürlich mit unseren Mitteln zu schaffen und auch mit unseren strategischen Einschätzungen. Wir kommen da schon relativ tief herein in bestimmte Teile der Welt, bestimmte Teile von Bevölkerungen der Welt, um dort auch Studien anzustellen. Wir haben diese Leidenschaft und manchmal auch diese wirklich diese Agonie der Leidenschaft, wenn man sich solchen schwierigen Situationen gegenüber sieht. Verlieren wir jedoch die eigentliche Mission aus den Augen, dann verlieren wir auch die Bedeutung der einzelnen Teile unserer Mission aus den Augen. Nimm zum Beispiel mal die Nahrungsmittelkrise. Ist Ihnen eigentlich klar, dass es Menschen auf diesem Planeten gibt, die einmal am Tag essen, und zwar schrecklich essen? Wissen Sie, wie viele Leute es gibt dieser Art? Ist Ihnen klar, wie unwissend der durchschnittliche Amerikaner ist, was diese Fragen angeht? Die wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Wissen Sie, was die Nahrungsmittelpolitik der WTO bedeutet? Das ist Massenmord in verschiedenen Teilen der Welt. Wissen Sie, was Al Gore bereits an Massensterben ausgelöst hat durch seine Politik? Das ist seine britische Politik. Wir brauchen eine effiziente Anstrengung. Und wir haben das. Alles, was wir in der Lage sind zu tun, haben wir wegen dieser Widmung. Das sollte man wirklich nicht vergessen. Lynn, die nächste Frage kommt von Repräsentanten Yusuf Abdussalam aus Selma, Alabama. Er ist dort als Mitglied des Repräsentantenhauses und ist Staatsanwalt oder Anwalt. Meine Frage, wir scheinen eine völlige Trennung hier zu haben. Die Nation ist inmitten einer schweren wirtschaftlichen Krise. Dennoch ist unsere Führung, Herr Paulson, Herr Bernanke und andere, in völliger Verleugnung. Sie sagen, die Grundlagen sind gesund, ist alles in Ordnung, wir können mit der gegenwärtigen Krise umgehen. Denn die Wirtschaft ist fundamental stark. Hier haben wir nun eine Krise, vielleicht die größte, der wir uns jemals gegenübersehen. Die behaupten, das wäre gar nicht wahr. Wie sollen Sie denn mit dieser Situation umgehen, wenn Sie sich hier mal zugeben? Ist es denn nicht Zeit an der Zeit, dass wir den Erfolg wirklich von Franklin Roosevelt würdigen und uns an dieser Politik auch für heute orientieren? Meine Frage ist, warum verleugnen diese Menschen die Realität der Krise? Tun sie das wirklich? Und warum ergreifen sie nicht die Lösungen, die zur Hand sind?
Nimm man mal den Fall von Henry Paulson, dem amerikanischen Finanzminister. Das ist ein Generationsproblem. Was ist denn seine Generation? Er ist ein 68er. Glaubt er, dass die Wirtschaft fundamental gesund ist und so weiter? Er glaubt da kein Wort von. Glaubt er, dass er es sagen muss? Ja. In seiner Position? Ja. Öffentlich? Da muss er das sagen. Das glaubt er. Das denkt er. Glaubt er, was er sagt? Nein. Das ist sehr typisch. Das ist typisch im Abgeordnetenhaus. Und ich glaube, derjenige, der die Frage gestellt hat, der kennt das. Der Kongress, das ist ein Haufen von Wendehälsen. Die sagen, ja, was Sie sagen ist wahr, Sie haben recht. Aber wenn Sie mich öffentlich darauf ansprechen, dann würde ich Ihnen sagen, dass Sie ein Lügner sind.
Go along to get along.
Mit dem Strom schwimmen.
Lie your heads off.
Man lügt sich den Kopf vom Halse. Und damit hält man die Leute nicht an die Verantwortung, an die Messlatte dessen, was sie sagen, was sie glauben, sondern die einzige Art und Weise, damit umzugehen, ist einfach die Wahrheit zu sagen.
Lynn, wir haben einige Fragen, die ich jetzt zusammen gruppieren möchte. Hier ist eine Abgeordnete aus West Palm Beach in Florida. Sie hat auch das Gesetz zum Schutz der Heimeigentümer und Banken in den gesetzgebenden Verein da eingebracht. Seit Ihrem letzten Webcast ist die Wirtschaft hier wirklich eine Katastrophe. Die Regierung und die Federal Reserve scheinen überhaupt kein Problem damit zu haben, Riesenbanken mit Liquidität auszuhelfen. Und jetzt auch mit Fannie Mae und Freddie Mac haben wir das gleiche Phänomen. Dennoch ist in unserem Gebiet hier und auch im ganzen Land folgendes Phänomen, wo die arme Hausbesitzer in Rekordzahlen ihre Häuser verlieren. Und jetzt wird uns Geld geschickt, wo wir mit den leerstehenden Nachbarschaften umgehen sollen. Wäre es denn nicht besser, dass man die Familien sofort sowieso da erstmal drin lässt? Deswegen stimmte ich ja auch zu mit Ihrem Vorschlag des Einfrierens der Rauswürfe da, der Häuser Zwangsverkäufe. Sollten wir das nicht erst tun und dann uns mit der Bankenkrise beschäftigen? Also meine Frage möchte ich so stellen. In der Presse heißt es, dass die Wirtschaft eine Korrektur durchläuft und dass das also auch bald vorbei sein wird. Ich bin aber neugierig, denn ich sehe hier überhaupt kein Ende dieser Korrektur. Ich sehe nichts am Horizont als Katastrophe. Wann denken Sie, wird das aufhören? Und schlussendlich, wie werden wir unser Kreditsystem reparieren? Sie sagen, es gibt eine riesen Kreditblase. Aber Leute können keine Kredite für ihre Unternehmen, für ihre Häuser und sonst was kriegen. Es scheint alles festgefahren. Wie sollen wir das reparieren?
Ich kann mir das gut vorstellen, dass in dem Jakobiner-Terror seinerzeit diese ganzen Leute sozusagen alle in einer Reihe stehen und alle sozusagen anstehen für die Guillotine und der eine zu dem anderen sagt so, oh, keine Sorge, das ist bloß eine Korrektur. Oh, was war das? Oh, das ist eine Korrektur.
No, the point you have these people doing all these things and really you really have to get
diese ganzen Maßnahmen, die da versucht werden. Ja, da muss man wirklich seinen Humor anstrengen, wenn man auf diese Torheit zu hell, so, um damit umgehen zu können. Das, ich meine, was diese Leute tun, die Maßnahmen der amerikanischen Regierung und der Federal Reserve, das ist ungefähr so wie jemand, der ein Boot ohne Boden versucht auszuschöpfen. Die lügen wie gedruckt. Sie wollen im Club bleiben. Und deswegen müssen sie sich so anhören, als wären sie mit dem Club. Unser Club sagt, das ist nur eine Korrektur. Okay. Ja, es ist nur eine Korrektur. Leute, es ist nur eine Korrektur. Das ist das Problem. Die einzige Antwort ist, Leute, die in diese Art von Kämpfen sich hineinwerfen, um solche Fragen, die lassen sich dann nicht auf die großen Kämpfe ein. Und dann werden sie etwas mutiger und auf einmal merken sie, sie müssen auf eine höhere Ebene, sie müssen den großen Kampf, wo der Kampf sozusagen, die Auseinandersetzung viel größer ist, als sie erwartet haben. So war es schon immer. Das Problem ist, dass man fest sitzt mit der Idee der kleinen Schritte. Ein kleines bisschen hier, ein kleines bisschen dort. Ja. Und dass das die kleinen Schritte auf den Fortschritt sind, das ist falsch. Wenn das Ganze größer ist als das Boot ohne Boden, dann ist das Ausschöpfen vollkommen nutzlos. Was viele Leute jetzt ausdrücken, ja, dieser Schwindel der Garantie der Nominierung von Obama. Es gibt einen Massenchor, der das sagt, er ist nominiert, er ist nominiert, er ist nominiert. Aber jeder, der das sagt, lügt. Die Leute werden davon eingeschüchtert. Und das macht ihnen Angst. Aber dann sagen sie, aber es gibt in der Geschichte Prozesse, die jegliche solche Torheit über den Haufen werfen werden. Wir erleben so etwas jetzt. Es ist eine Dosis des größten Problems, einem Problem, das größer ist, als dass sich diese Art von Leuten jemals darauf einlassen wollten. Man kann auf der lokalen Ebene, auf der staatlichen Ebene, auf der Landesebene das Problem nicht lösen, wenn wir den Stall in Washington nicht ausfegen, wenn wir die Schlamassel in Washington nicht aufräumen. Denn die meisten Anführer, so auf der Landesebene, selbst Abgeordnete im Bundeskongress, sie sind daran gewöhnt, auf eine praktische oder pragmatische Art und Weise zu kämpfen. Und auf einmal denken sie, wunderbar, dass sie eine pragmatische Frage haben, für die sie kämpfen werden. Ja, Leute verlieren ihre Häuser, ja, es gibt nicht genug Nahrungsmittel, Krankheit, daran sind sie gewöhnt. Aber dann wird die Frage auf einmal systemisch. Das heißt, es sieht so aus wie die spezifische Frage, für die sich dieser Politiker normalerweise einsetzen würde. Aber dann realisieren sie, das ist gar nicht nur in meinem Wahlkreis. Das ist die ganze verdammte Nation. Das ist ein Schock. An diesem Punkt realisiert man, dass man denken muss, wirklich nationale und internationale Organisationen starten muss. Wir müssen einen Eimer haben zum Ausschöpfen, der größer ist als das Loch im Boot. Ich denke, wir tun das. Ich denke, das ist ein Prozess. Ich bin keine Person, der einfache Siege verspricht. Dafür bin ich zu alt und zu weise. Aber ich weiß wohl, dass wenn man Krieg führt gegen einen Feind, dann sollte man wirklich dafür sorgen, die Kräfte zu versammeln, die diese Art von Krieg führen können und den Krieg klar zu definieren und seine Ziele und seine Fronten und die Strategie zu entwickeln, die notwendig ist, sie zu gewinnen.
Okay,
wie ich schon sagte, wir haben eine ganze Menge Fragen von verschiedenen gewählten Vertretern in den USA. Aber wir haben auch Fragen, die aus der ganzen Welt hereinkommen. Und ich werde einige dieser Fragen vorziehen, während diese Leute noch wach sind. Und dann kommen wir zu den anderen Fragen der Amerikaner. Diese Frage ist geschickt worden von jemandem. Es ist John Morton aus England. Herr LaRouche, mein Name ist John Morton und ich schreibe für eine Zeitung, die heißt UK Column, die aus Plymouth kommt in England. Ich habe Ihre Vorsagen und Prognosen schon seit Jahren verfolgt. Und die Situation in den USA und Europa, insbesondere was die politischen Effekte der Globalisierung betrifft, Sie mögen sich dessen nicht bewusst sein, aber hier im UK gibt es einen Mann, der heißt John Harris, der also vereidigte Statements an die Queen geschickt hat nach der Magna Carta. Und seine Herausforderung ist, dass Ihre Majestät die Königin, die sozusagen alle Abgeordnete im Parlament entlassen soll, die unsere Souveränität an die EU abgeben. Brian Garish, der Redakteur unserer Zeitung ist, ist vor kurzem also in einem Video auch aufgetaucht. Diese Unterhaltung zwischen ihm und einer Angestellten des Buckingham Palace besagt, dass, was den Lissabon-Vertrag betrifft, das Königshaus durchaus sich darum klar ist, dass dort Hochverrat begangen wird. Aber sie haben das an das Außenministerium und das Ministerium für das Commonwealth übertragen, anstatt selber direkt damit umzugehen. Wenn wir unsere Verfassungsgeschichte studieren, haben wir im Grunde genommen das Vereinigte Königreich in einer Verfassungskrise historischer Ausmaße. Wie Sie vielleicht wissen, ist es uns unmöglich, in der britischen Presse solche Fragen, die nationale Interessen und nationale Sicherheit betrifft, in der Presse berichtet werden. Nichtsdestotrotz, im Geiste der Pilgerväter, die also nur einige Kilometer von wo ich diese Frage schreibe, aufbrachen in die USA, werden wir sehr interessiert, Ihre Kommentare über diese Entwicklungen zu hören und welche Konzepte es gibt für die Restauration der Souveränität und der Demokratie in England im Betracht auf die internationale Zusammenarbeit an Ihrem neuen Bretton Woods.
Nun, ich sollte meine Antwort natürlich qualifizieren, aus offensichtlichen Gründen, denke ich. Vorfahren in meiner Familie kommen natürlich ganz genau so aus der Ecke da, die also aus ganz ähnlichen Hafengegenden nach Neuengland gekommen sind, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und etwa zur selben Zeit gab es ja Leute aus Frankreich und so weiter.
Canada, Quebec. So the principal part of the family comes from both from.
Das heißt also, der größte Teil der Familie kommt also aus Quebec, Kanada und Massachusetts. Es ist halt, wie gesagt, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Specialist in genealogy.
Und irgendjemand in der Genealogie da wollte mich natürlich auch noch mit Heinrich dem Zweiten und dem Dritten in Verbindung bringen. Ich werde also versuchen, hier ein bisschen auszuhelfen bei diesen Fragen. Die Lösung generell, die Sie hier implizieren mit Ihrem Argument, ist natürlich Folgendes, dass die Inseln eine souveräne Nation sein sollten, mit Souveränität. Und ich würde schon vorschlagen, dass oder sagen, dass das Einmischen in imperiale Angelegenheiten sich natürlich äußert in der Schwächung der Lebensqualität was man so das Mutterland nennt. Und ich denke, England wäre wirklich, oder das Vereinigte Königreich wäre viel besser dran als souveräner Nationalstaat. Ja, aus drei glücklich koexistierenden Nationen von England, Wales und Schottland. Ich denke, und ich habe natürlich keine Berichte bekommen aus Wales, aber ich denke, dass das Imperium an sich tatsächlich die Insel, die Schotten, die Engländer wirklich niederdrückt. Und es wäre natürlich viel besser, sich zu erfreuen, dass unsere Freunde da drüben in unseren Bund eingetreten wären und eben zu einer richtigen Nation werden, mit der wir in Bruderschaft glücklich leben könnten.
Okay, one more international question, because we're getting a huge number of these from the other side of the Atlantic, from Africa,
von der anderen Seite des Atlantik aus Afrika, aber auch aus den USA diese Fragen bekommen. Es geht um die Verurteilung durch den Internationalen Strafgerichtshof des sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir. Es scheint, dass es eine große Anstrengung gibt, diese ganze Region in den Abgrund zu stürzen. Was ist wirklich der Hintergrund der Verurteilung des Präsidenten Bashir? Denn es hat völkerrechtlich keine Grundlage.
Natürlich gibt es diese Grundlage nicht. Aber es hat eine Menge damit mit Rassismus zu tun gegen Afrika. Rassismus, der hier vom Vereinigten Königreich oder von dort angeführt wird. Der Fall Bashir, ich kenne ihn, wir haben uns getroffen. Ich kenne die Situation dort vor Ort. Es ist kompliziert durch den französischen Teil in der Politik. Es gibt also ein Land aus dem sogenannten französischen Teil Zentralafrikas. Und der größte Teil der Schwierigkeiten in Darfur kommt dadurch, dass eben hier aus diesem bestimmten Land Schwierigkeiten kommen.
Zimbabwe. You cannot separate Zimbabwe from Sudan in this matter.
Das ist also, das ist eine Sache, die sich durchzieht hier von Zimbabwe bis nach Sudan, was das angeht. Zimbabwe war natürlich mal das Flaggschiff des britischen Imperiums. Es war die am stärksten umkämpfte oder am stärksten bekämpfte Widerstand gegen das britische Imperium. Zimbabwe war natürlich auch Quelle der Nahrungsmittelversorgung Londons. Und das sind, wir reden hier über die Zeit von Cecil Rhodes. Und die durch Holland und englische Kräfte kontrollierten Länder dort waren die Nahrungsmittelversorger und sind es zum großen Teil heute noch.
Adjacent to the same kind of territory that the English lord.
Und dann hat also der afrikanische Bauer mit seinem etwas kleineren Teil gegenüber ist natürlich, ja, hier existiert natürlich eine Bedrohung, ne, beiderseitig. Die Briten sagen sich dann natürlich, Mbeki wird zerstört werden, Südafrika wird zerstört werden, Nigeria wird zerstört werden, Zimbabwe und so weiter. Das ist die britische Politik. Und im Fall Sudans muss man natürlich Sudan kennen. Sudans Wichtigkeit und Bedeutung sind die Nilwasservereinbarungen, die also sich um Ägypten drehen, Sudan, also um den blauen und den weißen Nil. Und diese nubischen Regionen, das sind also das ist der nördliche Teil Sudans. Das ist der größte Teil einer Nation in Afrika, mit einem gewissen Teil von Wassermanagement. ist historisch immer eine kornproduzierende, getreideproduzierende Gegend gewesen, von der auch der ganze Umgegend abhing. Ägyptens Nahrungsmittelversorgung hängt zum großen Teil vom Erfolg des Bringens von ausreichenden Wassermengen in diese Region ab. Einer der wichtigsten Einflüsse heute in Afrika ist China. Und von allen Ländern, nun China, außerhalb Afrikas, hat China die wichtigsten und beständigsten Beiträge geleistet für die Entwicklung Afrikas. Besonders natürlich auf der Seite des Indischen Ozeans, auf der Ostseite Afrikas. Hier ist also Indien auch ein wichtiger Teil geworden bei der Entwicklung der Infrastruktur Sudans. Es gibt also ein direktes Verhältnis zwischen dem Tibet, der Tibet-Frage in China, der London, von London gestellten Tibet-Frage, und Chinas Rolle bei der Entwicklung der Infrastruktur in Sudan. Und dazu kommt diese Absicht, Ägypten erneut zu zerstören und so viel Blutvergießen in ganz Afrika in Gang zu bringen, wie möglich. Und das ist etwas, was wir schon noch kennen aus der Zeit 1974, 75. Ja. Und hier haben diese verdammten rassistischen Briten den Versuch am Laufen, so viel Schaden anzurichten, wie sie eben können. Die afrikanischen Staaten sind nicht alle in der besten moralischen Verfassung, aber sie verstehen das, was hier passiert. Und die tendieren dazu, sich untereinander zu alliieren und diesen britischen Genozid zu blockieren. Und die Londoner Politik in Afrika ist Genozid, Völkermord. Ja. Vergewaltigung, was die Rohmaterialien, das die Rohstoffe der Länder angeht, und Genozid. Und die Europäer machen da mit, die schwimmen da mit. Natürlich nicht alle. Ja. Die Franzosen werden korrumpiert, wie zum Beispiel hier im Fall von Tschad, wo Tschad also ein britisches Interessengebiet ist. Ja. Und hier wird diese Darfur-Krise zum Problem. Und die Europäer stehen dem relativ schwach gegenüber. Ja, wir müssen uns mit den Briten arrangieren. Ja, das ist ja die Maastricht-Vereinbarung und so weiter, wie unser Freund hier in Plymouth eben sagte. Gibt's hier Pferde?
Okay. Anyway, so. That's the problem, and that's the way to look at it. It's you're getting a real sense of British imperial racism.
Das heißt, hier bekommt man einen richtig guten Begriff von britisch-imperialem Rassismus. Ich habe das nochmal angedeutet. Aber dieser Rassismus existiert gegenüber ganz Afrika. Hier geht es darum, die afrikanische Bevölkerung unten zu halten, um gleichzeitig zu versuchen, dasselbe gegen Indochina gegen China auch durchzuführen.
Okay, back to the United States.
Also nochmal zurück zu den Vereinigten Staaten. Das ist eine Frage unseres Washingtoner Denkfabrik. Hier heißt es: Lynn, ich denke, du bist dir bewusst, dass hier ein ernsthafter Bruch existiert zwischen den Banken auf der einen Seite und Wall Street auf der anderen. Kannst du den Zuhörern verdeutlichen, warum diese Zersplitterung stattfindet und wie sie ausgenutzt werden kann zum Wohl der Nation?
Zuallererst muss man in Betracht ziehen, dass es im Grunde genommen zwei Arten von Banken gibt. Und es gibt dann eine Kombination von Hybriden, wo Banken einen doppelten Charakter haben. Auf der einen Seite gibt es die Bank, die Teil ist des Federal Reserve Systems oder einfach so als normale Bank bezeichnet werden kann. Ja. Eine bundesweite oder landesweit eingeschriebene Bank ist, die also ihre Geschäfte macht und einen relativ normalen Kundenstamm hat und Kredite aller Art vergibt. Dann gibt es diese hybriden die im Grunde genommen Schwindler sind. Diese Art von Hybridoperation, die schon seit langer Zeit existiert, hat auf einmal durch Michael Milken ein neues Leben eingehaucht bekommen, der aus dem Gefängnis sozusagen direkt in den ewigen Frieden ging, als er wiedergeboren wurde als Alan Greenspan. Es gibt also eine ganz neue Art von Bankenwesen. Das ist völlig raubtierartiges Bankenwesen, welches Alan Greenspan auf massive Art und Weise in das amerikanische Bankensystem eingeführt hat. Das ist der große Schwindel. Die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, man schafft fiktives Kapital. Und man denkt, ich erziele eine bestimmte Rendite. Denke man mal 5% oder 7%. Und dann nimmt man also das jährlich kumulierte an Rendite, diesen Kapitalstrom, und nennt das auf einmal eine Anlage. Je mehr sie klauen, desto größer ist der Appetit zu klauen. Und je größer der Anspruch, den sie haben, desto mehr werden Anspruch erhoben gegen den realen Kapitalstamm in der Realwirtschaft. Diese Art von Bankenwesen müssen wir hinten in den Garten nehmen und ihnen eine Kugel durch den Kopf jagen. Aber wir retten die Bank, die sich mit dem traditionellen, normalen, wesentlichen Bankenwesen beschäftigt. Das Federal Reserve System ist im Wesentlichen bankrott, wie der Fall von Fannie Mae und Freddie Mac vollkommen klar macht. Das heißt, wir müssen dieses Federal Reserve System unter Bundesgesetz in Bankrottschutz nehmen und dafür sorgen, dass es weiter funktioniert. Ja, und das also, während wir es auf diese Art und Weise sozusagen im Bankrottschutz führen, können wir diese verschiedenen Arten von Banken aussortiert. Wir sollten eine Art Bankensystem innerhalb des Bankensystems schaffen. Deswegen ist diese Frage von Countrywide so ein Schwindel. Den Müll schaffen wir raus. Aber das, was essbar ist, das behalten wir. Und das müssen wir tun. Das heißt, es ist nicht so sehr das Problem von Banken gegen andere Banken, sondern es gibt so eine Gegnerschaft zwischen den normalen Banken und diesen Hybriden. Ja. Manche dieser Leute denken, dass sie mächtig sind oder sind mächtig, sie sind politisch einflussreich in diesem System, weil sie aus Mist Geld machen. Und sagen, wir sind wohlhabend. Diese Finanzinteressen sind unsere. Das gehört uns alles. Wir werden das kapitalistische System retten. Ohne uns seid ihr gar nichts. Ihr müsst uns verteidigen. Was? Wir müssen euch nicht verteidigen. Wir haben früher den Mist erzeugt. Ja, da haben wir also den Mist auf den Misthaufen gebracht. Wir haben nicht das Viehfutter mit dem Misthaufen verwechselt. Diejenigen Institutionen, die die Reform annehmen und die sich entsprechend gut verhalten werden, sollten unter diesen Bundesbankrottschutz kommen. Und diejenigen, die das nicht tun, die werden wir auf den Misthaufen werfen. Und auf diese Art und Weise riecht es im Stall auch besser.
Okay,
die nächste Frage ist von Senator Perry Clark in Louisville, Kentucky. Clark ist einer der Mitsponsoren des HBPA, des Gesetzes zum Schutz der Heimeigentümer und Banken, im Senat von Kentucky. Er sagt, Lynn, Mann, in was für einem Schlamassel steckt die amerikanische Wirtschaft? Die Krise ist nun da. Was sind die wirklichen Fragen? Nahrung, Kleidung, die Wirtschaft, Arbeitsplätze, dieses ganze System stürzt zusammen. Und wovon reden die Leute? Solche Sachen wie die Homo-Ehe und andere Ablenkungen. Wie werden wir die Leute organisieren können? Ich stimme mit deiner Einschätzung überein, dass wir es mit einer Tragödie zu tun haben. Seit Richard Nixon ist unsere Wirtschaft im Verfall. Und jetzt sind die Leute sehr, sehr abgelenkt. Jetzt ist die Zeit, dass wir organisieren, um eine Lösung im Sinne und im Geiste Franklin Roosevelts, um Arbeitsplätze zu schaffen. Ich verstehe einfach nicht, wie die Leute psychologisch die Realität verleugnen und wie können wir das überwinden. Jetzt müssen die Leute sich massenweise deiner Politik anschließen, aber wie bringen wir den Leuten das bei? Darüber hinaus wollte ich nur sagen, dass ich vollkommen erschüttert bin über die Blockage, über das, was Leute wie Nancy Pelosi und die Führung der Demokraten im Kongress tut, um deine Politik auszublockieren. Ich kenne ihre Verbindungen zu George Soros und Felix Rohatyn, aber sie hat eine Zustimmung in der Bevölkerung von 5%. Trotzdem fragt man sich, ob die anderen Mitglieder im Kongress so große Angst haben von ihren Fingernägeln und ihrem Glotzen.
Also generell ist der Punkt natürlich, wenn man sich so die Nation hier anschaut, was der Hillary-Kampagne angetan worden ist, hat etwas so wie einen Heuschreckenschwarm ausgelöst. Denn jeder weiß, dass die Macht nicht notwendigerweise auf der Staaten- oder lokalen Ebene liegt, sondern die liegt hauptsächlich bei der US-Bundesregierung. Und das ist ein politischer Kampf, um sozusagen um diese Regierungsform, der also hier am meisten auch Effekt auslösen würde. Viele der Frauen und viele der anderen Leute, die also mit diesen Sachen zu tun hatten, die waren auch vorher schon politisch. Aber jetzt werden sie zu politischen Bränden und werden zu Kämpfern. Und ich denke, die Themen haben das ausgelöst. Die Bedrohung der Nation hier ist schwerwiegend. Und man kann das Eis bei dieser Sache nur auf der Bundesebene brechen. Das heißt, es geht um nationale Führung, es geht um den nationalen Fokus, um die lokalen und anderen Einheiten und Interessen, Staateninteressen und so weiter, in Fokus zu bekommen. Das heißt also, ohne einen nationalen Fokus, ohne eine landesweite Anstrengung, wird nichts passieren. Und diese Idee, sozusagen vom Grund herauf, aus den kleinen Einheiten heraus sich hochzubauen, das wird nicht funktionieren. Also ein Boot ohne Boden ist so nicht so der beste Vorschlag. Ne? Denn man kann also in einem Boot ohne Boden kann man nichts irgendwo verschiffen. Und man braucht also diesen Boden, um die Sachen, das heißt, die Sachen müssen von der nationalen Ebene heran angegangen werden. Das ist wichtig. Man kann doch nichts für die lokalen Banken tun, ohne bundesweites Recht. Und wenn man die Sachen nicht angeht auf der nationalen Ebene, wird man gar nichts erreichen. Und die Leute, die tun, was sie tun, die reagieren wenigstens rational. Wenn ihr was tun wollt, dann macht euch doch nichts vor, irgendwie in der lokalen Gemeinde irgendwie voranzugehen. Man wird die Sache auf der nationalen Ebene angehen müssen und versuchen, die Themen so breit wie möglich, so umfassend wie möglich anzugehen. Denn man muss die Bevölkerung hier dazu bewegen, das Eis zu brechen. Und zwar die Bevölkerung als Ganze. Wenn Leute sehen, dass es sich bewegt, dann werden sie auch den Mut haben, sich zu zeigen und auch zu kämpfen.
understand that there's someone here from the UAW in
Ich höre, dass es jemand gibt von der UAW in Ohio. Die UAW in Ohio gibt es tatsächlich noch. Wollen Sie Ihre Frage hier selbst stellen? Mark Swayze. Lynn, der Grund, warum ich natürlich heute hier bin, ist, um mich zu bedanken für all deine Anstrengungen. Denn durch deine Vorhersagen dessen, was stattfinden würde in der Autoindustrie, das war so extrem akkurat, und dadurch waren wir in der Lage, in der Lage, Fluchtwege zu finden. Ich habe eine ganze Menge dadurch über die Bundesregierung gelernt, also so ungefähr in den anderthalb Jahren, als ich so etwa 10 Mal in Washington war. Und ich dachte mir, es wäre ganz gut, wenn die Bundesregierung das wettmachen würde, dass diese ganzen Leute so früh ihre Arbeit verlieren und so weiter. Ich hab mich ja früh jetzt zur Ruhe gesetzt, habe gehofft, dass ich noch in die LaRouche-Jugendbewegung schnell mit reinschlüpfen könnte. Aber wir wollen jetzt also ein Gesetz durchbringen. Ich habe denen erklärt dort, wie das funktionieren soll. Und jetzt haben also tatsächlich Millionen von US-bundesstaatlichem Geld geholfen, Leuten also neue Arbeitsplätze zu finden, sich nochmal neu zu arrangieren. Ich habe also eine Menge gelernt, aber einfach hier im Zuhören und hier mitzudenken und zu verstehen, erschreckt mich also zu Tode. Denn ich will diese Dinge eigentlich nicht sehen. Ich weiß, dass die Dinge, die du in der Vergangenheit gesagt hast, extrem akkurat waren und die Tausende und Abertausende von Menschen betroffen haben. Und heute muss ich mich damit auseinandersetzen, dass es um Hunderttausende geht und Millionen. Das geht also weit über die USA hinaus. Und ein altes griechisches Sprichwort sagt, dass es nichts Schlimmeres gibt als Dummheit in Aktion. Und ich würde das gerne nochmal ummünzen. Es gibt nichts Schlimmeres als Dummheit ohne Handlung. Aber Lynn wird es nicht alleine schaffen. Wir müssen hier helfen. Jeder, der hier mit da dran ist, schreibt an unseren Kongress, schreibt an eure Kongressabgeordneten, an andere Kongressabgeordnete. Bringt eure Nachbarn dazu, zu helfen, die Sache hier in Gang zu bringen. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir alle mit demselben Boot untergehen, ohne Hoffnung. Also vielen Dank nochmal, Lynn. Lynn, die nächste Frage kommt von jemand, der tatsächlich keine Vorstellung braucht. Ich soll die Frage ja tatsächlich stellen. Wo sind Sie denn? Wollen Sie die Frage selber stellen, oder?
Ach,
einfach mal zum Mikrofon. Barbara Lett Simmons, langjähriges Mitglied des Demokratischen Nationalkomitees, das einzige Mitglied des Electoral College, die gegen Al Gore gestimmt hatte im Laufe so der 2000er Wahl.
And a true heroine to many of us here in the district. Barbara, go ahead.
Thank you. Also vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich habe so viele Sorgen, was unsere Zukunft angeht. Viele Menschen haben so hart und so lang gearbeitet. Ja, ich bin jetzt 81 und ich habe meinen 80. Geburtstag in China verbracht. Und ich fragte mich, was um Himmels Willen passiert mit uns in Amerika? Ja.
With the leadership we've had in our presidency for the last 8 years,
wir bringen hier unseren eigenen Untergang über uns mit dieser Führung, die wir uns in den letzten 8 Jahren gewählt haben. Und ich finde es beängstigend. Ich bin alt genug, um noch gesehen zu haben, dass unsere Anstrengung in Amerika sich darum drehte, dass Menschen, die aussahen wie ich, keine Freiheiten hatten, keinen Zugang hatten zur Gesellschaft und bestenfalls einen harten Weg vor sich hatten. Wir arbeiteten wie verrückt, um Amerika zu verändern. Und wir geben das ganze Land in die Hände von Leuten, die praktisch unser Land zerstört haben. Naja, ich leide noch unter Folgen meines Gehirnschlags. Aber die Art von Arbeit, das Denken, das Arbeiten an Lösungen, um das du dich so angestrengt hast, Lynn, die Art von Untergang, die uns bevorsteht, ist wirklich katastrophal. Wir wissen, dass Barack Obama zu Weihnachten, wenn die meisten Leute bei ihren Familien sind, war Barack Obama im Haus der Soros-Familie. Und das sollte doch jedem mal wirklich ein Fragezeichen in den Kopf geben. Ich meine, als Mütter verbringen wir eine ganze Menge Zeit damit, zu schauen, mit wem unsere Kinder so spielen. Das ist also sehr wichtig. Und die meisten Leute wissen nicht, mit wem Barack gespielt hat. Aber das zeigt sich doch hier.
Oh man, he comes out with a good facade, but you know, don't scrape any.
Und ich meine, Barack Obama hat eine tolle Fassade, aber da soll man also wirklich nicht dran rumkratzen, weil das kommt unschön zutage. Und ich habe es sehr ernst gemeint, damit einen Punkt zu machen, als ich mich weigerte, meine Stimme abzugeben als Mitglied des Electoral College, der Wahlmänner und Wahlfrauen. Meine eigene Stadt, die Leute dort an der Macht, hatten gesagt, sie würden meine Wahlstimme gar nicht einschicken. Und ich habe ihnen gesagt, ich bin Elector und ich habe ein Recht auf meine Wahlstimme. Und meine Stimme wird frei sein. Ich werde nicht für Al Gore stimmen. Und damit die Welt das weiß, dass wir immer noch Kolonie sind hier im District of Columbia, dann wird das eine Weg sein, eine Möglichkeit, relativ schnell einige Leute darüber aufzuklären. Viele Leute auf dieser Welt. Und das habe ich also von China, Japan, von Frankreich gehört. Ich glaube, insgesamt 11 Nationen, Leute aus anderen Nationen hier, international, haben gesagt, dass sie einfach nicht glauben wollen, dass so der Tempel der Demokratie dass es eine Dreiviertelmillion Menschen gibt, die nicht mal das Recht zur Wahl haben. Und jeder hier, der sich da ein bisschen auskennt, weiß das auch. Aber man schaut sich mal an, wie groß die Welt ist von Leuten, die das nicht verstehen. Lynn, ich wollte dich wirklich fragen. Glaubst du, dass wenn wir nicht Naja, was ich tat, ist Folgendes. Ich habe eine Umfrage gemacht. Ich habe einfach Leute angerufen. Da ging es sogenannte Superdelegierte.
Ja.
Du hast es erwähnt, einen sehr guten Punkt gemacht, wie einfach das ist für viele Leute, einfach zu lügen. Und Obama, ohne Frage, hat uns ja gesagt, wie viele Stimmen er schon hat von diesen Superdelegierten. Glaube ich nicht. Ja? Entweder lügen die der Presse gegenüber oder die lügen mich an. Und ich behaupte nicht, dass ich die richtigen Zahlen hätte. Aber ich sage, es gibt genug Stimmen für Hillary als immer noch verfügbare Kandidatin für diese Parteiversammlung. Denn sie hat ihre Delegierten nicht von alleine gelassen. Sie hat sie nicht befreit. Vielleicht kannst du kurz mal zu diesem Punkt etwas sagen. Vielleicht brauche ich hier etwas Hoffnung, etwas, woran ich mich hängen kann und etwas, woran ich mich halten kann.
I think that's the case.
Ich denke, das ist absolut
exactly
der Fall.
The case.
Genau wie Sie sagen. Die Schlägertruppen sind damals ja eingekommen und haben ihnen die Stimme versagt. Ich meine, was jetzt passiert, ist, dass diese Superdelegierten natürlich auch unter Druck gesetzt werden. Sie werden ihre Stimme für Obama abgeben, aber die Stimme wird ja noch gar nicht abgegeben. Das Schicksal dieses Schwindels und dieses Betruges wird durch den schnellen Zusammenbruch des gesamten Systems an die Öffentlichkeit kommen. Wie Sie sehr gut wissen, in solchen Fällen kann man jetzt nicht genaue Vorhersagen machen, wie was passieren wird. Ja, weil auch der Feind auf andere Art und Weise handeln wird. Aber für uns, für unsere Politik, unsere Strategie sein wird, das ist noch nicht entschieden, das ist ein Schwindel, Betrug. Ja, es gibt überhaupt keine Beweise dafür, dass die Superdelegierten für Obama stimmen würden oder nicht.
Ja.
Ich meine, die Abstimmung wird kommen. Wann genau, das wissen wir jetzt nicht, aber die Abrechnung wird kommen. Ich sehe, dass wir jetzt am Rande einer Explosion sind, die nicht kontrolliert werden kann, weil alles auseinanderfällt. Und es wird offensichtlich, das System bricht zusammen. Es ist ganz offensichtlich, dass diejenigen an der Macht entweder nicht wissen, was sie tun, oder einfach immer das Falsche tun. Und die Bevölkerung selbst, wenn der Zugang zu Geld zusammenbricht, das ist, wovon wir sprechen, dann geht es hier um Aufstände. Dann werden wir Aufstände, bürgerkriegsähnliche Zustände erleben.
Ja.
Das ist echt. Unser Volk wird sich so nicht unterdrücken lassen. Es wird der Punkt kommen, an dem das alles in die Luft fliegt. Und da sind wir am Rande. Um eine negative Explosion zu verhindern, müssen wir eine positive versuchen zu schaffen. Das heißt, das, was passiert, zu nehmen und da draußen alle möglichen Leute in allen möglichen Gruppen, die reagieren auf dieses Obama-Phänomen und wissen, dass es ein Betrug ist. Und sie kämpfen für ihr Recht, zu intervenieren in diese Situation, sowohl was politische Fragen betrifft, Fragen der Politik betrifft, als auch die Sache dieses Betruges selbst. Sodass also die Gefahr einer Explosion existiert. Wir wollen also einen Prozess, einen rationalen Prozess, von Leuten, die also organisieren, um hier die Macht zu übernehmen. Das Problem ist, wenn man diesen Prozess nicht hat, diese Führung, diese politische Führung nicht hat, dann gibt es nur die Explosion von unten. Und es werden mehr und mehr Leute zusammenkommen. Und das Versagen von Obama, die Krise selbst, schafft
das Potenzial für Führung. Wenn wir aber keine Führung bekommen, dann werden wir Chaos bekommen. Das heißt, wir müssen die Führung sein.
You know, as always, we have far more questions than
also, wie immer haben wir natürlich viel mehr Fragen, als ich hier in der Lage bin zu stellen. Ich werde Lynn zwei weitere Fragen stellen, bevor wir zum Ende kommen. Aber bevor wir dazu kommen, normalerweise sage ich das erst am Ende dieser Veranstaltungen, aber es wäre wirklich unverantwortlich, diese Frage nicht jetzt zu stellen. Denn die Anzahl der Fragen und in vielen Fällen nicht mal Fragen, sondern einfach nur Kommentaren, die also von den USA uns hier erreichen, die sich auf der einen Seite bei uns bedanken dafür, dass wir den 1932-Film produziert haben, die sich bei uns für das für die Soros-Broschüre bedanken, aber gleichzeitig sich beschweren, dass wir die Sachen nicht weit genug herausbringen, nicht weit genug verteilen. Oder sich eben dann sagen, warum haben wir damit so lange gebraucht? Warum hat das lange gedauert? Warum verstehen wir nicht, dass es Millionen dieser Broschüren bedarf, um das Denken der Bevölkerung wirklich zu formen und zu ändern? Dann möchte ich diesen Menschen allen Folgendes sagen. Wir verstehen etwas mehr vom Organisieren als ihr. Und wir verstehen sehr gut, wie viele Broschüren es braucht, wie viele Pamphlete und Schmähschriften es braucht, um tatsächlich einen Effekt hervorzurufen. Und auch die Notwendigkeit dieses 1932er Films war uns klar, lange bevor der herauskam. Die Frage ist nicht so sehr, dass wir das nicht verstehen. Das Problem ist, dass uns das Geld fehlt. Und ich sage das nicht, und ich bitte Sie wirklich zu verstehen, ich sage das ohne Feindlichkeit oder Bösartigkeit, sondern was Sie verstehen müssen, wir brauchen Geld. Was Herr LaRouche präsentiert und repräsentiert, und er hat es heute wieder bewiesen, ist ein einzigartiges Verständnis, eine einzigartige Führungsqualität und Fähigkeit, in diese Krise zu intervenieren. Und das Einzige, was uns davon abhält, ist, schneller und breiter zu machen, sind die Geldmittel, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn Sie sehen wollen, dass wir mehr davon machen können, dass wir den 1932-Film breiter und schneller verteilen können, wenn es Sie ärgert, dass wir diese Broschüre noch nicht zu jedem und den Film auch, die DVD, zu jedem Abgeordneten geschickt haben, und ich nehme an, dass Sie das stresst, denn mir geht es ganz genauso. Schreiben Sie uns keine E-Mails, und beschweren sich darüber, sondern schicken Sie einen Scheck. Und da Sie ja so gut sind, sich auf der Webseite zurechtzufinden, werden Sie auch die Adresse finden. Nächste Frage kommt von John Jeffries, ein Maschinist aus Louisville, Kentucky, der auch dort Aktivist ist der Demokratischen Partei. Lynn, wie du weißt, sind wir also hier in einem sehr hässlichen Kampf um das HPPA von unserem City Council, von unserem Stadtrat bestätigen zu lassen. Das ist etwas, was im ganzen Land passiert und offensichtlich auch im US-Kongress. Diese Stadt, wie alle ehemals industriellen Städte, zerfällt sehr schnell. Wir verlieren Industrie, wir verlieren Arbeitsplätze und Hausbesitzer fliegen aus ihren Häusern so schnell wie nie zuvor. Und es geht immer schneller. Das HPPA ist von vielen Körperschaften, von vielen gewählten Vertretern durchgebracht worden und wird lächerlicherweise vom Louisville-Stadtrat blockiert. Ja. Und derjenige, der das hier in Louisville geschafft hat, besitzt eine Bank. Er ist der ehemalige Vorsitzende der Bankenvereinigung und ist natürlich auch sehr ehrgeizig. Und er und ein anderer Kongressabgeordneter haben dafür gesorgt, dass diese Gesetzgebung gehalten wird. Ich glaube nicht, dass alle Abgeordnete und Politiker und, so, und dergleichen korrupt sind. Was ich aber fragen möchte, ist, was denkst du, steht tatsächlich wirklich hinter der Verleugnung und der Realitätsverdrängung dieser Leute, was den Zustand unserer Wirtschaft angeht? Es geht ja hier nicht um eine Resolution, die nur Heimeigentümer beschützt, sondern auch Leute wie diesen Menschen selbst, der das da in Louisville aufhält. Denn wir als Nation bezahlen dafür bitter, dass wir diese dieses Gesetz nicht durchbekommen. Wie gehen Sie an diese Dummheit heran?
Ungefähr so.
You're not getting usually a normal reaction, particularly when they're persistent, but when it comes from someone who is in some kind of significant political position.
Man bekommt heute keine normalen Reaktionen in dieser Situation. Das ist eine Operation von innerhalb der demokratischen Partei, von der schmutzigen Seite der demokratischen Partei. Das ist die George Soros-Seite. Wir sind eine Bedrohung für diese Typen. Und sie tun alles, was sie können. Wenn man sich diese andere Seite mal ansieht, um unsere Herangehensweise zu definieren, sehe man sich die Fälle an, wo sie versagt haben, diese Art von Effekt zu erzeugen. Beispielsweise Ken Jorski in Pennsylvania, was mit ihm jüngst passiert ist. Die Realität schlägt zu. Diese Woche wird alles verändern. Denn der Boden fällt aus diesem Fass. Was mit Wachovia passiert, das wird alle möglichen Dinge zum Fall bringen. Die Wachovia-Bank wird fallen und das wird einen absoluten Kreuzfeuereffekt haben. Überall werden Handgranaten in die Luft fliegen. Im metaphorischen Sinne im Bankensystem. Der Zusammenbruch von Wachovia ist ein Glied in einer Kette. Wenn dieses Glied bricht, dann fliegt die Kette uns um die Ohren. Dieses Ding mit Wachovia, wenn nicht irgendetwas ganz Bemerkenswertes unternommen wird, um das unter Kontrolle zu bringen, wird die Situation absolut ins Offene bringen. Was man in diesem Fall machen muss, wenn man diese Situation kennt, dann hat man solche Schweinehunde, holt man in die Ecke und sagt ihnen, hey, hast du jetzt schon genug? Reicht dir das? Dann sagt er, nein. Und sagt, für wen arbeitest du eigentlich? Für wen arbeitest du wirklich? Warum kommst du nicht ins Offene? Warum sagst du das nicht? Und man verbreitet das. Und auf diese Art und Weise kann man ihn politisch neutralisieren. Nicht immer, aber so sollten wir herangehen an diese Leute. So funktioniert das. Man muss wirklich diesen Kampf führen. Ja? Man muss wirklich an den Sieg auch denken. Dieser Typ hat vielleicht noch eine weitere Chance. Eine Chance, sich zu rechtfertigen. Aber man muss ihm das jetzt sagen. Mit dieser Kettenreaktion, diesem Zusammenbruch. Was ist dein Problem, Mann? Bist du dumm oder was? So sollte man da herangehen. Ja. Hat dich jemand gekauft? Haben sie dir eine Knarre in den Hintern gesteckt? Ungefähr so.
Again, for those of you who submitted questions that I didn't get to, I will give them to Lynn and.
Für diejenigen, die Fragen gestellt haben, die. Die werde ich also an den Lynn weiterleiten und die wird er auch in den nächsten Tagen beantworten. Ich werde schließen mit einer Frage von einem Unterstützer, einem jugendlichen Unterstützer von uns, die morgen ihren 21. Geburtstag feiert. Lynn, die Jugend von heute, die sich weigern, mit den MySpace-geistlosen Massen identifiziert werden wollen, die das nicht wollen, was können Sie tun, um hinterher sagen zu können, dass wir nicht einfach dabei zugesehen haben, wie die Welt zerstört wurde? Wo fangen wir an und woher wissen wir, dass unsere Anstrengungen nicht umsonst waren? Viele von uns würden lieber sterben, als für McCain oder Obama zu wählen. Ja. Manche sollten vielleicht gar nicht wählen, weil wegen ihres Geisteszustands. hast du für uns Antworten?
Ich habe eine Herangehensweise, was Antworten angeht, mehr als Antworten selbst. Wir arbeiten hier in den USA wie auch in anderen Staaten daran, wie man Ideen überhaupt vermittelt. Und wir haben es hier also mit einer bestimmten Generation auch zu tun, denn man muss sich erinnern, die letzten 7, 8 Jahre und unglücklicherweise länger eigentlich, haben wir unter der Diktatur existiert, nicht nur brutaler Gewalt, sondern unglaublicher Dummheit, ja, wirklich verdammlicher Dummheit. Das ist die Bush-Regierung. 2 Generationen Bush-Regierung. Und das hat einen Effekt natürlich auf die Geister der Menschen zwischen 18 und 25. Etwas anders als die Generation, die vor 7 Jahren zwischen 18 und 25 war. Die damals so 18 bis 25 waren, hatten andere Qualitäten. Damals und haben sie auch heute als diejenigen, die zwischen 18 und 25 in der heutigen Zeit sind. Es ist jetzt nicht kategorisch, aber das ist sehr generell. MySpace und Facebook sind typisch für das Problem. Da gibt es sowas wie hirnlose Zombies, die aus einer schwarzen Lagune herauskommen. Und das ist das Phänomen.
Break from relevance.
Es ist ein Bruch mit Relevanz. Denn charakteristisch an MySpace und Facebook und so weiter ist dann was? Man ist nicht in der realen Welt. Und das geht mit den Killerspielen, mit den Ego-Shootern und so weiter einher. Die Killer-Computerspiele. Das sind Leute, die also von jeder Verbindung mit der Realität getrennt sind. Die sehen den sozialen Prozess, in den sie involviert sind, nicht als einen sozialen Prozess. Es hat überhaupt keine Bedeutung. Ja, das sind wie die Zombies aus der schwarzen Lagune. Und das ist mit der Obama-Kampagne passiert, ja, wie wir es in Texas im Besonderen erlebt haben. Das waren also so richtige Zombie-Märsche. Ja. Die waren also ein ganzer Haufen von diesen Typen, wenn die zusammenkamen, um zu demonstrieren, sind sie durch so eine Art monotones Chantieren gegangen, haben sich dann aufgeteilt und sind in allen möglichen Ecken wieder verschwunden. Es ist wie die Formation eines Schleimpilzes. Individuell kann man von keinerlei besonders hervorstechenden oder nur sehr ärmlichen Charakter sprechen. Die einzige Charakterisierung, die stattfand, war sozusagen wie die heiße Schleimpilzphase, wenn die sich zusammengeschlossen haben und auf eine gewisse Art gemeinsam marschierten und sich dann wieder auflösten. Und kein individueller Charakter war noch zu finden. Nix. Es gab also eine Zerstörung der Bevölkerung. Auch eine Zerstörung der Bevölkerung zwischen 18 und 25, aber auch 25 und 35.
They have also problems.
Die haben auch Probleme. Es ist nicht so homogen. Das heißt, als Resultat, als Ergebnis dieses Bildungsprozesses, entdecken wir, dass die Fähigkeit, Worte in irgendeinen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, sehr, sehr limitiert ist, sehr begrenzt. Und ich meine hier wirklich diese Generation insgesamt, dieser jungen Leute. Und wir mussten irgendwann eine Entscheidung treffen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Einige fingen also einfach an, das Video 1923 zu produzieren über die Hyperinflation. Und als ich sah, was gemacht worden war, und dann das Endprodukt zu schaffen, was dann auf die Webseite kam, Da hatten wir in der Jugendbewegung eine Fähigkeit entwickelt, diese Art von Aufgabe zu erfüllen. Und was wir dann mit dem 1932er Film gemacht haben, sind Produkte dieser Fähigkeit. Was hier zur Anwendung kommt, ist das Prinzip klassischer Tragödie, wie es von Aeschylus benutzt worden ist im antiken Griechenland. Oder durch Shakespeare. Oder Schiller. Oder auf andere Art durch Lessing. Und die Methode des klassischen Dramas zu nutzen, als eine Möglichkeit der Organisation von Ideen, sodass Menschen sie als Ideen erkennen könnten. Die Generationen, die also damit davon betroffen waren, sind nicht in der Lage, Ideen wirklich zum Ausdruck zu bringen.
People make bang, bang, bang noises. Ja,
jetzt schaut man sich da mal die Musikkultur an. Bang, bang, bang. Es gibt überhaupt keine Kohärenz, keine Bedeutung, es ist einfach Schrott. Was wir herausgefunden haben, man hat das also am Effekt der Zirkulation des 1932er Films gesehen. Das funktioniert. Meine Ansicht ist, dass die klassische Tragödie und ähnliche Dramen, wie sie von der sogenannten gebildeten Meinung verstanden wurden, das ist sehr, sehr gefährlich für die geistige Gesundheit. Denn das Problem hier in der Gesellschaft ist, dass es keine individuellen tragischen Figuren gibt. Es gibt Individuen in Tragödien, aber es gibt keine tragischen Personen, wie zum Beispiel der Fall Hamlet verdeutlicht oder jedes andere große klassische Drama. Das Problem in der Gesellschaft wie in der klassischen Tragödie, wie es von Aeschylus zum Beispiel verstanden worden ist, oder was zum Beispiel schon in der Ilias zum Ausdruck kommt. Man sieht die Götter, die also als in- und sterbliche Götter herabsteigen und die Sterblichen manipulieren. Ich werde mit dem spielen und ich werde den hier so verführen und den so reinlegen und so weiter. Da wird einem klar, dass was mit der homerischen Ilias passierte und auch anderen klassischen griechischen Dramen, ist die Verwendung dieser Götter. Und die Verwendung dieser Götter diente dazu, Leuten verständlich zu machen, die Dynamik, nach denen sich bestimmte Dinge entwickeln. Die Tragödie liegt bei den Göttern. Sind die Götter real? Na, eigentlich ja, irgendwo schon, aber eigentlich nicht. Es sind Objekte der Anbetung, der Würdigung und so weiter. Die Art und Weise, wie Menschen als Individuen aufeinander und zueinander reagieren, wie sie sich gegenüber einander verhalten, das ist nicht individuelle Entscheidung und das Verhältnis von diesen verschiedenen Individuen zueinander. Nein, es war die Frage, welchen Gott sie anbeten. Die Tragödie an sich ist nie das tragische Individuum, sondern eine Tragödie ist eine Gesellschaft, die von einer Idee kontrolliert wird, welche eine Gruppe von Menschen beherrscht. Ich habe das oft mal erwähnt in Julius Caesar, in Shakespeare. Casca. Der gefragt wird nach Cicero und sagt, das war griechisch für mich. Er sprach griechisch. Und Cicero in der wirklichen Geschichte, also der echte Cicero in der Geschichte, repräsentierte die letzte Bastion der Vernunft gegenüber dem, was das caesarische, zukünftig imperiale Rom sein würde. Das heißt, die Charaktere in diesem Drama Shakespeares korrespondieren absolut präzise der tatsächlichen Geschichte der caesarischen Entwicklung Roms. Die Leute sind von etwas kontrolliert, das sie nicht mal verstehen. Sie erkennen es irgendwie und reagieren darauf. So wie die Götter in der Ilias, die kontrollierenden Götter in dieser Geschichte oder in Shakespeare. Das ist dasselbe. Der inkompetente Regisseur und der inkompetente Schauspieler also werden immer versuchen, ein Szenario zu erschaffen. Hier ist der schlechte Kerl, hier ist der Held, hier ist die tragische Figur und so weiter. Das ist alles Nonsens. Wie in unserer Gesellschaft ist es immer so, dass das tragische Prinzip in der Kultur liegt. In der Kultur der Menschen. Und wo wir ran müssen, was wir schaffen müssen, ist Leuten klarzumachen, nicht nur, was der tragische Charakter dieser Kultur ist oder der tragische Charakter, der diese Kultur übernommen hat, heute in den USA, sondern zu verstehen, wie man diese Kultur durchbricht. Wie man Menschen aus dem Griff einer solchen tragischen Figur, einer solchen tragischen Kultur herausreißt. Und das ist, was wir mit dem Film 1932 gemacht haben. Für viele, die damit in Verbindung kamen, hat es diesen tragischen Bund, diese tragische Fessel zerrissen. Und wir bleiben bei dem, wovon wir erkennen, dass es das Thema ist. Ja? Und um dann zu sagen, hier, schmeißt eure ganzen Regisseure und die bekloppten Schauspieler und so weiter raus hier, wir wissen, was los ist. Wir wissen, worum es hier geht. Ja, seit der Ilias wissen wir, worum es geht. Lesen Sie es doch einfach mal. Die ganze Sequenz ist da. Dann weiter zu Aeschylus. Sieben gegen Theben. Das ist ein neues Thema derselben Spielart. Das ist, und da ist es wieder da. Hier, und dasselbe bei Hamlet. Hamlet ist keine tragische Figur. Ja. Hamlet ist nur ein Stück Müll in einer Müllkultur. Ja. Der Geist meines Vaters.
Sneaky, cowardly. The play is the thing.
Und dann so ganz. Und dann so ganz sneaky, wir werden das Gewissen des Königs mit einem kleinen Schauspiel hervorlocken. Und dann im nächsten Monolog, ich werde mich umbringen, ich halte es nicht aus, ich werde es nicht schaffen, hat alles nicht geklappt, um Gottes Willen, vorbei.
Ja.
Und dann am Ende, Hamlets toter Körper wird von der Bühne gebracht, Horatio steht da, der nächste Krieg ist in Vorbereitung. Und Horatio sagt, irgendjemand soll hier mal anhalten und wir müssten mal Revue passieren lassen, was hier gerade passiert ist. Und das ist die Herangehensweise, die wir brauchen, wenn es darum geht, einen Masseneffekt von Ausbildung auszulösen. Ja, wir müssen endlich zum klassischen Drama zurück, um uns darüber zu informieren, wie wir die Bevölkerung im Allgemeinen heute erreichen können. Es funktioniert, also tun wir das auch. Lynn hat etwas getan, was niemandem bisher hier vorher gelungen ist. Ich bin sprachlos. Was soll ich sagen? Bedanken Sie sich mit mir zusammen bei Lynn für diese heutige Präsentation.
Oh, come on, you were getting some bad.